Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Karochel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich fühle mich erinnert an unsere Podcast-Folge von vor genau einem Jahr, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir beide Dachgeschosswohnungen haben und es ist einfach warm und wir sitzen wieder bei 30 Grad bei der Aufnahme.
Es ist warm. Es ist warm. Und wir nehmen sogar am Abend auf, aber wir müssen natürlich immer alle Fenster zukleben und festdichten, weil sonst irgendwelche Geräusche hier reinkommen und das wollen wir nicht machen. Ich habe mir eine Klimaanlage besorgt, weil das eine spannende Geschichte ist, aber meine Liebste hat irgendwann Corona gekriegt. Und ich wusste, an dem Tag wird irgendwie so 38 Grad. Ich sage, okay, wenn sie mit Corona da jetzt irgendwie dahin vegetiert und dann ist da irgendwie 38 Grad, der wird es gar nicht gut gehen. Und ich bin diese mobile Klimaanlagen kaufen gegangen, habe die irgendwie geholt im Laden, um diesen einen Raum in unserer Wohnung, im einen Raum zumindest so ein normales Klima zu haben, weil, wie gesagt, Dachgeschoss hat Vor- und Nachteile. Und ich schwöre dir, es gibt nichts Schwereres als Klimaanlagen. Ich weiß nicht, was die da reintun. Ich weiß, dass bei Waschmaschinen, da ist auch irgendwie so ein Steinkern drin, damit das Ding nicht irgendwie in den Weltraum fliegt, wenn es dann irgendwie auf dem fünften Gang losgeht. Aber Klimaanlagen, Junge, Klimaanlagen. Ich habe das Gefühl, da ist so ein kleiner Nordpol drin. Also, weißt du, da haben sie so eine Monstergletscher reingepackt und du öffnest so die Tür und du kommst in so eine ganze Welt, wo so kleine Gnome dich irgendwie im Polarkreis lang führen und da kommt irgendwie diese ganze Kälte durch. Und diese ganze Welt, die ist eingepackt in diese kleine Klimaanlage und deshalb wiegt dieses Ding einfach 720 Kilo. Na, jedenfalls habe ich dieses Ding damals gekauft und ich muss sagen, ich war ein bisschen egoistisch, weil ich wusste, wenn sie Corona hat, habe ich in 3 Tagen auch Corona. Es geht mir genauso scheiße wie ihr. Und ich wollte nicht bei diesen 40 Grad in diesem Zimmer legen. Und dann habe ich dieses Ding gekauft, habe es hochgeschleppt. Wir wohnen irgendwie im 5. Stock und ohne Aufzug. Und ich habe geflucht, aber dann war ich froh, dass wir es haben. Also Klimaanlagen, schwieriges Thema, Energieverbrauch und wir müssen da irgendwie alle. Aber traut mir, ihr wollt, wenn ihr in Dachgeschosswohnung wohnt und die Temperatur ist oben, ja, ist übrigens eine gute Industrie. Ich glaube, da steckt viel Rendite drin für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Klimaanlagen in Deutschland zu kaufen. Das kommt.
Die Industrie hat Zukunft auf jeden Fall, ja.
Scheiß auf KI, es sind die Klimaanlagen. Die holen uns aus diesem Loch raus. In dem gut, Sinne, ich glaube,
ja. Deine Klimaanlage ist zumindest nicht kaputt gegangen oder sowas. Das wäre jetzt noch die Quintessenz. Oder so nach dem Motto, sie ist im 5. Stock runtergefallen.
Nee, sie ist mir nicht runtergefallen. Sie hat mir, es erinnert mich, die Folge wird lang. Ich habe mal einen Grill, lange einen Grill ausgesucht, einen Gasgrill und habe den dann mit so einem Mietwagen, habe ich ihn umständlich bis nach Hause getragen und habe ihn dann tatsächlich hier in diesen 4., 5. Stock getragen und irgendwie im 3. Stock gucke ich und wundere mich, warum auf dem Bild dieser Gasgrill ein Stromkabel hat. Da habe ich mir gesagt, wahrscheinlich muss man das reinstellen, wahrscheinlich gibt es da so ein Display irgendwie, was ist so ein modernes Ding und das erzählt dir irgendwie, bei welcher Temperatur das Hähnchen glücklich ist. Und dann ist mir aber klar geworden, dass dieser Stromkabel da dran ist, weil es offensichtlich ein Elektrogrill ist. Und habe ihn dann wieder von oben runtergetragen und musste ihn dann halt für einen Gasgrill austauschen. Es ist warm, wir haben in hohen Temperaturen haben wir auch nur mäßige Intro-Geschichten für euch vorbereitet. Aber dafür haben wir eine volle Folge mit spannenden News für euch. Wir wandern durch die deutschen Meisterschaften in Kleinfeld, aber auch in Großfeld bei den Junioren. Wir schauen auf das All-Star-Event in Hamburg zurück, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wir schauen uns Holzbüttgens Trikots an und wir reisen nach Kaufering und wir haben noch auch ein paar kleine News zur Bundesliga und dann schnappen wir uns noch ein paar Hörerfragen. Also picke, packe, voll. Uns stört's nicht, dass es warm ist. Wir schwitzen für euch einmal um die Runde und damit ihr eine ordentliche Folge von uns kriegt. Bitteschön.
Als allererstes müssen wir euch noch ein paar der Ergebnisse der deutschen Meisterschaften nachtragen. Keine Angst, wird keine so lange und umfassende Liste, wie wir es in der letzten Folge hatten. Aber ein paar Ergebnisse schulden wir euch noch, weil die bei der letzten Aufnahme einfach noch nicht durch waren. Und zwar 3 Stück. Zum einen die U17 Junioren Großfeld DM in München ist vorbei. Und da, ganz witzige Konstellation, es gab ja 2 Qualifikationsgruppen, die Qualifikationsgruppe Nordwest und die Qualifikationsgruppe Südost. Und die Nordwestgruppe hat die Plätze 4, 5 und 6 belegt, in Reihenfolge Schenefeld, Bonn und Bremen. Und die Ostgruppe oder die Südostgruppe hat die Plätze 1 bis 3 belegt. Kaufering hat nämlich Gold geholt, Silber hat Weißenfels geholt und Bronze der Ausrichter, also der FBC München. U17 Junioren-DM auf dem Großfeld finde ich tatsächlich immer einigermaßen aussagekräftig, weil das normalerweise auch alles Jungs und teilweise Mädels sind, die wir früher oder später auch mal in der Bundesliga sehen werden. Also das ist immer, finde ich, so ein kleiner Fingerzeig darauf, welcher Bundesliga-Verein gerade richtig gute Jugendarbeit macht, wer vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen kommen wird oder wer zumindest ordentlich nachfüttern kann. Also Weißenfels wird jetzt nicht kommen in den nächsten Jahren, würde ich behaupten, in der ersten Bundesliga. Die sind ja schon da. Aber die werden sicherlich weitere Talente hochführen.
Ich würde vielleicht nur hinzufügen, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, in der letzten Folge war eben diese klaffende Lücke zwischen der U17 und dem Erwachsenenbereich. Das heißt, für diejenigen, die so ein bisschen diese Kleinfeldmeisterschaften und Großfeldmeisterschaften, deutschen Meisterschaften verfolgt haben, die werden wahrscheinlich so ein bisschen drüber stolpern, wo endet es denn jetzt mit 17 schon? Das tut es tatsächlich und ihr könnt gerne unsere Folge vom letzten Mal nachhören. Es wird auf jeden Fall darauf hingearbeitet, dass ab kommendem Jahr es dann auch tatsächlich auch eine U19 Junioren deutsche Meisterschaft gibt. Und ich glaube, die braucht es auch relativ dringend.
Genau, also teilweise fallen die jetzt einfach in ein Loch, die Spieler, ne? Also das ist halt die richtig, richtig krassen Talente, muss man sagen, die können wahrscheinlich nahtlos an der Bundesliga anknüpfen oder haben da vielleicht sogar schon trainiert. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge talentierte Spieler, die nicht direkt das Potenzial haben für eine Bundesligamannschaft. Und da muss man dann als Verein schon einigermaßen strukturiert sein, um die auffangen zu können. Also du musst irgendwie eine zweite Mannschaft haben oder wie Bonn es jetzt hat, zum Beispiel eine U23-Mannschaft in der zweiten Bundesliga, sowas ist, glaube ich, perfekt. Aber in vielen Vereinen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, wo dann die Spieler abbleiben sollen. Klar, die meisten Teams haben zweite Mannschaften oder sowas, aber einige sind dann halt auch eher als Freizeitgruppen strukturiert. Und da deine Talente reinzunehmen, um die dann quasi an die Bundesliga ranzuführen, mittelfristig, ist vielleicht auch nicht so einfach. Also ja, da wird es irgendwann Zeit, dass die U19-Stufe kommen wird. Oder beziehungsweise im Vergleich zur Schweiz. In der Schweiz gibt es ja keine U17-Kategorie, sondern es gibt U16, U18 und dann sogar U21. Also mittel- bis langfristig wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir in Deutschland auch sowas hinbekommen würden. Dann wurde gespielt die U15 Kleinfeld-DM der Juniorinnen in Jena. Da hat Gold geholt die SG Saale-Mädels und das sind die drei Vereine Jena, Halle und Weißenfels als Spielgemeinschaft. Silber hat geholt die DJK Holzbüttgen und Bronze hat geholt der FBC München. Und dann gab es als letztes, ich glaube, war zeitlich tatsächlich die allerletzte DM, die ausgetragen wurde, die Kleinfeld-Herren-DM in Hannover. Die hat gewonnen die Floorball Turtles Berlin. Den zweiten Platz haben geholt die Hannover Mustangs, also der Ausrichter, und Bronze ist gelandet beim TSV Bordesholm. Jan, wie ist deine Beziehung zur Kleinfeld-Herren-DM?
Ich habe sie nach unserem tragischen Ausscheiden 1974 aufgehört zu verfolgen. Also gefühlt 1974. Ich glaube, es war 2006 oder 2007. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal in unserem Podcast erzählt, wo wir damals mit einer Berliner Mannschaft hingefahren sind. Und eigentlich waren wir haushoher Favorit. Das Einzige, was uns vom Titel getrennt hat, war, dass wir keinen Torwart hatten.
Ihr hattet einen Feldspieler im Tor, ne? Ich erinnere mich dunkel.
Ins Tor gepackt und er war tatsächlich so talentiert, dass er auch Bälle, die 2 Meter neben Tor flogen, sich da irgendwie noch reingeschoben hat und das hat dann irgendwann im Halbfinale Bonn begriffen und wir haben das Halbfinale, glaube ich, 16-14 verloren und sind dann etwas unzufrieden nach Hause gereist und seitdem habe ich das Thema abgeschlossen. Beziehungsweise Kleinfeld ist für mich natürlich nur noch auf internationalem Niveau relevant und ich fahre nur noch zu Weltmeisterschaften, das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich weiß, dass du, zumindest hatten wir ja vor kurzem ein bisschen darüber gesprochen, ich weiß, dass es so ein bisschen deinen Puls hochgejagt hat, zumindest die letzte Kleinfeld-Meisterschaft.
Die letzten paar tatsächlich. Also ich habe zuletzt noch keinen Podcast gemacht, deshalb hatte ich keinen Ort, um meinem Ärger Luft zu lassen. Aber ich finde tatsächlich, seit ein paar Jahren ist die Kleinfeld-Herren-DM eine der sinnlosesten Veranstaltungen, die wir in Floorball Deutschland haben. Also ich weiß gar nicht, warum wir die überhaupt noch durchführen. Und ich fand tatsächlich, es war nicht immer so. Also früher hatte ich immer den Eindruck, war die Kleinfeld-Herren-DM tatsächlich eine coole Veranstaltung, wo halt Vereine hin sind und sich qualifiziert haben, die nicht breit genug aufgestellt waren für Großfeld oder so, oder die quasi Großfeld so ein bisschen nebenbei gemacht haben und auch eine Großfeld-Regionalligamannschaft hatten, aber die einfach gesagt haben, Kleinfeld ist deren Ding. Also woran ich mich erinnern kann, sind vor allem Hochdahl und die Lumberjacks Rohrdorf. Das ist schon ewig her, aber das müsste so irgendwie, weiß nicht, 2010, 11, 12 oder so gewesen sein. Da waren die beiden, glaube ich, immer die Favoriten auf die deutsche Meisterschaft. Und da müsste ich mich jetzt mal bei Wikipedia nachgucken, aber ich glaube, Ruchtal hat zwischendurch auch mal 3 Titel nacheinander geholt oder sowas in der Richtung. Und das fand ich war einigermaßen cool. Und jetzt, seit ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, ist es einfach so, dass sich irgendwelche Bundesligaspieler oder Bundesliga-Vereine irgendwann im Laufe der Saison oder zweiten Saisonhälfte oder sowas entscheiden, boah, wir könnten ja die Saison mal zur Kleinfeld-Herren-DM fahren und da vielleicht einen Titel holen. Dann spielen die da irgendwie mit, dann qualifiziert man sich relativ problemlos in der Kleinfeldliga für die deutsche Meisterschaft und dann sind da halt genug Bundesligaspieler dabei, um den Titel zu holen. Also in dieser Saison waren das jetzt eindeutig Janne Markkulen und Vincent Jordan und ich glaube, die Bonks waren auch dabei und noch das ein oder andere Gesicht von den Berlin Rockets, die einfach beschlossen haben, mit den Floorball Turtles mal eine Meisterschaft zu holen. Vor ein paar Jahren war es das Gleiche mit den Schakalen Schkeuditz, wo Svensson Hoppe, glaube ich, Bock hatte, deutscher Meister zu werden. Und also das ist jetzt kein Vorwurf an die Jungs, ne? Das sind halt einfach die Regeln, die dürfen das, so wenn es in den Regeln steht und die dafür noch die Zeit haben, neben Bundesliga, Nationalmannschaften, was weiß ich, dann sollen sie das gerne machen. Aber ich finde, wir müssten einfach mal die Struktur anpassen, weil diese deutsche Meisterschaft sagt halt gar nichts aus. Das sind halt nicht, also die Teams, die da gewinnen, sind halt nicht die besten deutschen Kleinfeldteams, sondern sind halt die besten deutschen Teams, die Kleinfeld spielen, wo gerade Bundesligaspieler Bock hatten mitzuspielen. Und das, finde ich, ist so eine Non-Statistik. Also dann müssen irgendwie alle Teams Kleinfeld spielen, keine Ahnung, oder alle Vereine, weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, man müsste das Ganze wieder ein bisschen zurückschneiden und vielleicht so eine Regel einführen, jeder Spieler, der eine Bundesliga-Lizenz hat, darf nicht irgendwie Kleinfeld-DM mitspielen oder sowas. Jetzt nur aus der Hüfte geschossen, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dann würde es tatsächlich wieder so ein bisschen das sein, was die ganzen anderen deutschen Meisterschaften auch sind. Nämlich, wenn ich jetzt eine U15-Mannschaft habe, die nur Kleinfeld spielt in der regionalen Liga, dann ist es halt so für die, die dominieren vielleicht ihre Liga, vielleicht haben sie einen Konkurrenten oder sowas in der Richtung, am Ende holen sie die Meisterschaft, alles cool, und dann kommen sie halt quasi zur nächsten Stufe und können zur deutschen Meisterschaft fahren. Und die Spieler werden alle nochmal damit belohnt und gleichzeitig wird quasi so ein bisschen deren Möglichkeit für Competition wird nochmal erweitert, weil sie halt dann am Ende nochmal eine größere Competition haben, wo sie sich mehr Spielpraxis, mehr Wettkampfpraxis nochmal auf einem höheren Niveau holen können. Das ist ja bei der Kleinfeld-Herren-DM überhaupt nicht der Fall. Also alle Topspieler von den Top-Mannschaften haben entweder erste Bundesliga gespielt oder zweite Bundesliga. So Floorball Turtles Berlin habe ich gerade schon gesprochen. Hannover Mustangs spielen mehr oder weniger mit dem gleichen Spielerstamm auch zweite Bundesliga. Und TSV Bordesholm hat den 3. Platz geholt. Alle anderen weiß ich jetzt nicht genau, aber Bordesholm, da war auch zum Beispiel dabei Elias Paar, glaube ich, von ETV Hamburg, dann waren da ein paar Spieler dabei von den Get Off Seahawks, die haben letzte Saison auch noch zweite Bundesliga gespielt. So ist es halt nicht so, als würden diese Spieler alle noch weitere Competition brauchen. Also ich finde, dann könnte man eher sagen, alle Spieler, die schon eine Bundesliga-Lizenz haben, dürfen nicht mehr an der Kleinfeld-Herren-DM teilnehmen. Oder von mir aus, keine Ahnung, vielleicht kann man das noch irgendwie sagen, bis zu einer bestimmten Anzahl Einsätze oder sowas, sodass Spieler, die quasi ergänzend mal in der zweiten Bundesliga eingesetzt werden, das ist okay. Oder vielleicht macht man eine Altersgrenze, so alle bis U19 oder sowas, die dürfen meinetwegen mitspielen, wie dem auch sei. Aber ich würde es viel, viel besser finden und viel sinnvoller finden, wenn wir hier einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist tatsächlich eine Competition für die Kleinfeldteams, die keine andere Möglichkeit haben, noch woanders irgendwie Wettkämpfe zu bestreiten. Also die dann halt eben genau wie die U15-Teams, U13-Teams, was auch immer, die ihren Kleinfeld-Wettbewerb gewinnen im Land und dann eben weiter dürfen zur Kleinfeld-Herren-DM. Irgendwie sowas in der Richtung.
Du könntest es natürlich auch nochmal mit diesen ganzen Doppellizenzen irgendwie lösen. Also dass du zwei Lizenzen hast, dann hast du eine Erstlizenz. Und bis jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, Großfeld und Kleinfeld sind ja nicht verwoben. Wenn man das theoretisch überlappen würde, dann würde man das, glaube ich, auch nochmal drosseln. Ne? Aber
für Janne Markkulen und Vincent Jordan jetzt nur mal als Beispiele, die haben, glaube ich, nur eine Lizenz bei den Rockets. Ne? Also der Fall jetzt, der hätte trotzdem so eintreten können.
Na,
und wie gesagt,
nicht,
ich will damit nicht den Spielern auf den Schlips treten, die können machen, was sie wollen, aber ich finde, die Regeln sind absolut nicht zielführend.
Ja, ich glaube, es hätte nicht stattgefunden, weil ich glaube, dass die erste Mannschaft der Rockets wahrscheinlich die Doppellizenzen für andere Zwecke braucht, für Spieler, die tatsächlich, keine Ahnung.
Ach so, okay, du meinst, dass es gegen das Doppellizenz-Kontingent zählt.
Genau,
okay,
es wäre halt sehr teuer im übertragenen Sinne, also du zahlst den Preis, dass du halt irgendwo dir eine Doppellizenz fehlt, die du wirklich für eine Entwicklung brauchst, die würdest du theoretisch dafür hergeben, dass jemand noch irgendwo Kleinfeld spielen kann. Also es hätte dann halt einen höheren Preis bedacht. Aber das es schleppt dann nochmal ein paar andere Nachteile hinterher. Sehe ich genauso. Könnte man ein bisschen erschlacken und spezialisieren. Wenn jemand schon Kleinfeld machen will, dann soll es so sein. Und ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, eigentlich könnte man ja auch sagen, dass der Kleinfeld-Deutsche Meister theoretisch auch so ein Qualifikant ist für die 3 gegen 3 WM. weil wenn die jetzt jedes Jahr stattfinden soll, so wie das der Plan der IFF ist, stellt sich immer so die Frage, wer fährt denn da eigentlich hin und wie finden wir in Deutschland eigentlich die Truppen, die dafür irgendwie qualifiziert sind? Und es gibt ja eine Möglichkeit, da jetzt irgend so eine Nachwuchsmannschaft, so eine U19 im Grunde zwei zu teilen und die da hinzuschicken, damit sie sich da so ein bisschen international abhärtet. Oder man kann natürlich sagen, das ist ja umso mehr im Grunde die Motivation und wertet natürlich nochmal so eine deutsche Meisterschaft im Kleinfeld auf, wenn der Sieger dann oder die Siegerinnen dann tatsächlich also auch zu einer WM fahren können und Deutschland vertreten. So ein bisschen so ein Curling-Muster. Ich glaube, im Curling ist es ähnlich. Wenn man da den Vereinswettbewerb gewinnt, dann ist man irgendwie so die Nationalmannschaft. Zumindest war das früher so.
Okay. Ja, fände ich tatsächlich cool. Also ich glaube, man müsste es als Kann-Regelung machen, weil das ist ja schon mit relativ hohen Kosten verbunden. Und ich glaube, Floorball Deutschland hat nicht die Mittel, um da die Kleinfeldteams zu unterstützen. Von daher müsste man wahrscheinlich sagen, wenn ihr die Kleinfeldherren-DM gewinnt, dann dürft ihr zur deutschen Meisterschaft fahren. Ihr müsst aber nicht unbedingt. Ja, also man kann das Recht quasi zurückgeben. Zur WM, genau. Und gleichzeitig finde ich es aber eine sehr coole Regelung, weil man kann ja zwei Teams hinschicken. Also dann hätte man zum einen die Möglichkeit, den deutschen Meister hinzuschicken, ganz offiziell. Dann haben die quasi nochmal ihre Belohnung so in dem Sinne. Und als zweites Team kann man dann immer noch irgendwie eine Jugendauswahl oder irgendein All-Star-Team oder was auch immer hinschicken, wo man das Gefühl hat, das ist gerade richtig.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, der nächste Punkt ist so ein bisschen mit unserer Klassenfahrt verbunden. Tillmann, wir haben uns ja ein Treffen gegönnt. Und zwar sind wir zusammen nach Hamburg gereist, auch mit Pascal. Und wir durften dem All-Star-Game beiwohnen, das Flemming Kühl organisiert hat. Und ich, wenn ich so zurückblicke, ich hatte nicht so viel erwartet, weil, mal im Ernst, ich meine, All-Star-Game, es hat mal tatsächlich in Deutschland schon mal ein All-Star-Game gegeben, vor vielen, vielen Jahren. Das war dann damals so ein bisschen auf die Bundesliga bezogen. Aber wie baut man eigentlich so ein All-Star-Event im Frühsommer auf und kommt da überhaupt jemand hin? Ich muss sagen, im Nachhinein war das eine extrem kurzweilige Veranstaltung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass ich da so ein paar Schnauzen, insbesondere so Hamburger Typen getroffen hat, gegen die ich mal vor 15 Jahren spielen durfte. Und ich glaube auch dieses Spiel, das zwischen zwei Mannschaften stattfand, in denen verschiedene Topspieler vertreten waren, einerseits waren es deutsche Spieler, das waren auch ein paar internationale. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich darauf, wer da so ein bisschen hervorstach. Am Ende war das eigentlich, muss ich sagen, ganz unterhaltsam. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend war tatsächlich die Luft in der Halle, aber das lässt sich jetzt natürlich nicht irgendwie groß beeinflussen. Und insgesamt, glaube ich, war das eine runde Sache. Ich glaube, wir haben es auch ganz souverän beendet. Ich hatte große Pläne, dass wir zur Players Party gehen. Wir sind, glaube ich, Pizza essen gegangen. Dann war ich müde und ich glaube, bis 1:30 durfte ich mit Johannes und PlayStation zocken. Aber so ist das Leben halt nach 40.
Hättest du ja auch doch einfach zur Players Party kommen können, Jan. Was ist da los, wenn du sowieso bis 1:30 was sein musst?
Ich müsste die ganze Zeit nur herumsitzen und gucken, wie alle anderen herumtänzeln. Ich befürchte,
ja, das ist ja fast das Gleiche wie beim NHL-Spielen auf der PlayStation.
Ja, ähnlich.
Nee, ich bin tatsächlich bei dir. Also ich fand es auch sehr kurzweilig. Luft in der Halle, hast du gesagt, das finde ich immer, ja, du hast recht. Auf der anderen Seite will man ja auch immer geiles Wetter, weil das dann alles mehr Spaß macht mit draußen ein bisschen rumchillen und draußen die Felder sehen und sowas in der Richtung. Ist halt, wir müssen halt irgendwo dahin kommen, dass wir irgendwann klimatisierte Hallen haben.
Heute haben wir darüber gesprochen. Entschuldigung, ich muss da reingrätschen. Genau, heute haben wir im Training darüber gesprochen, weil natürlich, ich meine, wer jetzt den Podcast hört, wird sich wahrscheinlich jetzt an einige Tage zurückerinnern. Diese warme Schwüle, ich bin eigentlich ein Freund von allen Sportarten, auch wenn das jetzt so ein bisschen langweilig klingt, weil eben, wenn das Wetter kacke ist, du kannst halt trotzdem deinen Sport irgendwie machen. Aber in diesen Hitzen, in diese Hallen reinzugehen, wo sich nie jemand überlegt hat, wo die Zugluft irgendwie den Sauerstoff zirkulieren lässt. Ah, es ist anstrengend. Es wird immer anstrengender. Ich habe jetzt so diese Flüssigkreide, die ich mir immer auf die Hände schmiere, damit ich irgendwie die Schläger halten kann, weil sonst trieft ja der Schweiß darunter, sonst geht das gar nicht. Dass ich da einspringe, aber Auf jeden Fall, die zukünftigen Sporthallenarchitekten müssen sich andere Klimatisierungskonzepte überlegen. Und es wird ja immer nur schlimmer.
Ja, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, also man wünscht sich ja irgendwie gutes Wetter, damit es draußen einigermaßen cool ist. Das geht natürlich gleichzeitig damit einher, dass es in der Halle natürlich erschreckend warm ist. Ja, und wie du schon gesagt hast, also mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man das All-Star-Game noch ein bisschen spaßiger macht tatsächlich. Also ich finde, Fleming hat sich da schon viele Gedanken gemacht. Die Penalty-Competition in der Pause fand ich auch richtig, richtig cool, muss ich sagen. Da waren ein paar richtig geile Penalties dabei. Und zum All-Star-Game hat Fleming sich ja ein paar Gedanken gemacht, dass man, ich glaube, jeder Coach konnte einmal ein Powerplay ziehen und einmal einen Penalty. Und Julia Suter hat das ja einmal richtig, richtig geil gemacht, weil ich weiß nicht, ob es feste Regelwerke gab oder nicht. Aber kleine Anekdote zum All-Star-Game. Ich glaube, die Regel war so, dass in dem Moment, wo ein Trainer quasi seine Challenge-Karte beim Spielgericht hingelegt hat, in dem Moment war völlig egal, was auf dem Spielfeld passiert ist, und es wurde sofort das ausgeführt, was auf der Penalty-Karte stand, auf der Spezialkarte quasi stand. Joker-Karte, wie auch immer. Und dann wurde das Spiel danach fortgesetzt. Und in einer Situation gab es einen Penalty für das Team von Lara Heini. Und kurz danach, also ich glaube 3 Sekunden, nachdem dieser Penalty ausgesprochen wurde, hat Julia Suter als Trainerin vom Team Hedlund ihre Penalty-Karte wiederum auf den Tisch gelegt. Und damit wurde der Penalty fürs Team Heini negiert und ihr eigener Penalty wurde quasi ausgeführt. Also das fand ich, war ein sehr cooler Coach-Move. Da erkennt man, warum die Dame mehrere Schweizer Meisterschaften hintereinander geholt hat.
Sie denkt mit, kann man sagen. Aber das
kann man sagen, ja.
Ich mag dieses interaktive Element auch echt lustig. Also ich finde es bei diesen ganzen Baller-Leagues, in diesen Fußball-Ligen, ich finde es da irgendwie anstrengend, aber gut, okay, ist vielleicht für ein bisschen jüngere Jahrgänge. Für so ein All-Star-Game fand ich das eigentlich sehr pfiffig. Ich glaube, fürs nächste Mal ist es ganz sinnvoll, wenn man das so ein bisschen mehr kontextualisiert und so ein bisschen erklärt, warum das jetzt hier stattfindet und was überhaupt los ist. Weil was wir so ein bisschen mitbekommen hatten, wir hatten ja auf der Tribüne waren ja tatsächlich Leute, die bis jetzt Floorball nicht so ganz wahrgenommen haben. Also war auch einige Externen, und die konnten sich natürlich überhaupt keinen Reim auf die Situation machen. Man musste ihnen so ein bisschen erklären, ja, was gerade los ist, weil das war halt so ein bisschen verwirrend.
Ja, das stimmt. Vielleicht bräuchte man auch einen Hallensprecher, der ein bisschen mehr begleitet und ein bisschen mehr kommentiert vielleicht auch. Das macht man ja normalerweise nicht. Normalerweise sagt man ja nur Spielstände und solche Geschichten. Aber vielleicht braucht man da ein bisschen aktiveren Hallensprecher, der auch sagt, so jetzt passiert das und das. Was ich cool gefunden hätte, weil es kann mit der Luft zusammenhängen oder so, oder dass ich die Saison einfach schon zu viel Floorball gesehen habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass sich die 3x20 Minuten, über die es ja rausgetragen wurde, dass sich die am Ende schon ein bisschen gezogen haben. Gerade natürlich, weil auch viele Tore fallen. Das will man ja auch. Man will ja viele coole Tore sehen. Aber hinten raus wurde es dann natürlich ein bisschen lang. Ich glaube, man hätte noch ein bisschen crazier unterwegs sein können, was diese Challenges angeht. Also wir beide haben, glaube ich, gesagt, zwischendurch mal so ein entspanntes 3 gegen 3 auf dem Großfeld wäre richtig geil gewesen. Und wir hatten noch ein, zwei Ideen. Von daher, da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Pep draus holen können. Aber gut, ist halt das erste Mal gewesen. Dafür fand ich es schon richtig, richtig stark und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich glaube, wir hatten auch gesagt, ich glaube, du musst, deine Karte ist, der Gegner muss für, glaube ich, 30 Sekunden den Schläger umdrehen oder falsch umspielen oder irgendwas, sowas, dass du...
Ja, genau, solche Geschichten, ja, genau, ja.
Genau, also dass diese Cheat-Modes, die du dann ab und zu mal so bei...
Hoher Schläger ist erlaubt für 3 Minuten, was weiß ich, solche Geschichten.
Genau, irgendwas gefährlich ist. Eine Sache fällt mir dazu noch ein, ich glaube, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was halt eigentlich überragend war, es gab so die 2 besten Torhüter, beziehungsweise Torhüterinnen der Welt waren ja da im Kasten, also Lara Heini und Jörn Hedlund. Man muss leider dann schon so ein bisschen zugeben, ich glaube, Lara Heini ist 1,65, wenn sie ihre High Heels anzieht. Jörn Hedlund ist gefühlt 3 Meter groß und das hat dann natürlich schon...
Ohne High Heels.
Das heißt, das hat dann natürlich schon eine gewisse Auswirkung drauf gehabt, wenn jetzt natürlich so der das muss man auch vielleicht noch ein bisschen erklären, also es gab ja in jedem Team gab es ja einen Damenblock und einen Herrenblock und es wurde ja immer so getauscht und gewechselt, damit halt immer die Damen gegeneinander spielen. Aber wenn natürlich die Herren dann gegen die Herren spielen, war trotzdem Lara Heini im Tor. Dann muss man sich überlegen, wie man das zum Beispiel auswiegt. Eine Sache habe ich übrigens festgestellt, und die fand ich interessant, weil mir das so nie so richtig bewusst war. Und zwar Jörn Hedlund, der klebte praktisch auf seine Linie die ganze Zeit. Und ich habe das bemerkt und wir haben ja so ein bisschen auf der Tribüne darüber gesprochen. Man sagt, ja, vielleicht ist er jetzt nicht so motiviert, irgendwie groß rauszukommen. Aber es gab Situationen, da hat ja Nils Hoffebert den Ball gekriegt, düst so über die linke Flanke hoch. Und eigentlich könntest du davon ausgehen, der Torwart kommt jetzt ein bisschen entgegen, um den Winkel zu verkürzen. Das hat er kaum gemacht, weil er halt wirklich darauf spekuliert hat, weil er einfach das Spiel so gut lesen kann und weil er solche Reaktionen hat, dass er sich das erlauben kann. Und ich ich hatte danach im Training mit Felix Klein gesprochen und der meinte zu mir, er hat es auch bemerkt, dass in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, die Keeper tatsächlich mehr und mehr so ein bisschen ins Tor wieder zurückfallen, weil, aber aus einem ganz anderen Grund, und zwar, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können, weit vom Tor zu sein, weil einfach diese Passstaffetten und diese Querverlagerung so präzise und so schnell geworden ist, dass während du früher, du konntest du den Winkel verkürzen und wenn jetzt der Pass irgendwie quer gespielt wird, das gelingt vielleicht nicht so oft, ich übertreibe jetzt, aber um das ein bisschen zu erklären, das gelingt nicht so oft oder der Pass ist vielleicht nicht so schnell, du hast halt immer noch die Möglichkeit, relativ gut zu reagieren und dich zu verschieben. Aber weil das Spiel so schnell geworden ist, können sich die Torhüter gar nicht mehr leisten, so weit aus dem Tor herauszukommen, um den Winkel zu verkürzen, weil wenn da der Querpass einfach so präzise und so schnell kommt, haben sie einfach null Chance, den Kasten wieder dicht zu machen. Das fand ich sehr interessant und auch eine Erklärung, die mir da in dem Moment nicht so ganz im Kopf landete.
Ja, spannend, dass du sagst. Witzig, weil Felix hat ja normalerweise auch ganz gute Einblicke. Ich habe da über eine ähnliche Geschichte mal mit Pavel Lubenzow gesprochen im Rahmen der U19-Nationalmannschaft, als wir da noch beide tätig waren. Mhm. Und da hat Pavel auch was ganz Spannendes gesagt, weil man ja immer so das, also als Laie hat man ja immer das Gefühl, ähnlich wie im Fußball, ne? Wenn man irgendwie zu zweit auf den Torhüter zuläuft, dann kommt ein Querpass und dann ist das Ding drin. Und Pavel hat mal gesagt, eine Seitenverlagerung ist für die meisten Floorball-Torhüter tatsächlich nicht unbedingt das Problem. Wenn man ein bisschen Spiel lesen kann und so und einigermaßen darauf eingestellt ist, dass der Querpass kommt, dann kann man nach dem einen Querpass den Schuss schon noch relativ gut rausfischen. Das Problem ist der Querpass nach dem Querpass. Weil dann bist du tot. Also du musst quasi alles in diese eine Seitenverlagerung reinwerfen, um den Ball noch rauszucatchen. Und die zweite Seitenverlagerung, also wenn es wieder zurückgeht auf den Passgeber vom Anfang, die ist halt die dich killt. Also vielleicht ist das auch eine kleine Reaktion darauf, dass so Spiel entwickelt sich ja immer weiter so ein bisschen, ne? So Jahr für Jahr. Vielleicht haben die Torhüter dann irgendwann, sind sie mittlerweile ein bisschen zu oft bestraft worden für die doppelte Seitenverlagerung, wenn sie irgendwie sonst wie weit vor ihrem Tor rumkleben. Und mittlerweile geht der Trend dann vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen dahin. Also der Trend im Sinne von, die großen Ligen sind ja immer die das so ein bisschen vorleben. Dass es jetzt wieder ein bisschen, wie du schon sagtest, ein bisschen zurückgeht Richtung Torlinie, damit man vielleicht auch die zweite Seitenverlagerung das ein oder andere Mal noch mitnehmen kann, weil man halt nicht irgendwie 3 Meter neben dem Tor rumliegt oder sowas, sondern schon noch einigermaßen in Position ist. Was ich noch ansprechen wollte, die spielerische Qualität fand ich war schon sehr, sehr hoch, die da war. Also klar, wenn man jetzt irgendwie sich so ein Luftschloss baut oder sowas, dann wäre es natürlich geil, wenn dann noch so absolute Megastars gewesen wären, so irgendwie, keine Ahnung, Galante Karlström oder weiß ich, wer dann noch hätte rumrennen können. Wir hoffen mal auf die nächsten Jahre. Aber was schon richtig, richtig Spaß gemacht hat, finde ich, war die Kombination Jakob Heinz und Raul Wilfrat im Team von Jon Hedlund. Die sind halt auch beide, glaube ich, so Spielertypen, die wie so gemacht sind für solche All-Star-Games. Also beide extrem feine Hände, beide extrem trickreich unterwegs. Gerade Raul Wilfrat, was der für Dribblings macht auf super kleinem Feld. Und Jakob halt mit seiner unfassbaren Übersicht und diesen Zentimeterpässen, die er da über das komplette Feld spielt. Also Zentimeterpässe im Sinne von, die kommen Zentimeter genau an. Das war schon geil, wie die beiden zusammengespielt haben. Also schauen wir mal, vielleicht geht Raul Wilfrat ja irgendwann nach Pixbo oder sowas und dann bin ich auf die Linie gespannt.
Ich muss noch einen allerletzten Nebenschaubühne kurz hervorheben. Und so, was ich überragend fand, war, dass am Bierstand mit Karte gezahlt werden konnte. Weil ich war nämlich ein gebranntes Kind von ein paar Tagen zuvor. Ich habe von ein paar Freunden, ich habe es ja erzählt, ich war schockiert. Ich habe von ein paar Freunden übers Schweizer Fernsehen habe ich Tickets gekriegt fürs Fußballspiel Schweiz-Italien. Ja, ich mach's kurz. Wir hatten da zwar irgendwie so einen Partnerbereich, aber so in der Halbzeit habe ich gedacht, okay, ich hole uns ein paar Bierchen und bin im Olympiastadion zum Bierstand gegangen, wartete gefühlt 15 Minuten, dachte mir, aber das haut hin, ich hole mir meine 4 Bierchen und dann gehe ich wieder zurück auf meinen Platz und das wird irgendwie funktionieren. Und ich komme an, ich bestelle 4 Bier, 40 Euro, keine Kartenzahlung. Ja, normalerweise würde ich sagen, das ist klassisch Berlin, aber das hat jetzt wahrscheinlich noch mit was anderem zu tun. Und ich habe natürlich, waren alle frustriert und jeder dritte Ausländer hat sich gedacht, sag mal, ihr seid ja wahnsinnig, dass man hier mit der Karte zahlen kann. Fuchsteufels wütend, weil ich dann natürlich irgendwie Cash holen gehen musste und um da irgendwie da ranzukommen. Und dann meinte sie zu mir dann irgendwie, nachdem ich dann irgendwie so ein bisschen mürrisch war, meinte sie, ja, oder Alipay. Ja, und war offensichtlich, weil Alipay halt Sponsor von der UEFA ist. Also es war frustrierend und als ich dann tatsächlich in Hamburg angekommen bin, ich habe mir vor der Halle mein Bierchen geholt und die 2,50 Euro oder was das waren, schön mit Karte bezahlt. Also da kann die UEFA noch einiges vom ETV Hamburg lernen.
Vom ETV Hamburg oder vom Flaming Kühe, ja.
Gut, ich glaube, damit haben wir das All-Star-Event eigentlich, glaube ich, gut verarztet. So eine Kleinigkeit, über die ich vor ein paar Tagen gestolpert ist, Holzbürgen hat ein neues Trikot vorgestellt. Und woran ich denken musste, ist, ich muss ja sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Farbe jetzt irgendwie sich groß geändert hat. Aber was ich in letzter Zeit merke, ist, dass die Farben so ein bisschen dumpfer werden. Also dieses Schöne, dass irgendwelche Farben auf dich strahlen, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt, wie schaffe ich es, dass diese etwas kräftigeren Farben irgendwie so diese Vereinsgeschichte irgendwie symbolisieren, das verwischt in letzter Zeit so ein bisschen. Das wird alles ein bisschen dumpfer. Ich weiß nicht, ob das so ein schöner Trend ist. Aber ich glaube, wir können irgendwann, machen wir uns mal so eine Special-Folge, wo wir einfach so ein bisschen die Vereinstrikots sezieren. Wer zum Beispiel, so eine kleine Vorschau, wer zum Beispiel wirklich ein überragendes Trikot dieses Jahr gebaut hat. Und ich weiß, sie haben sich vielleicht so ein bisschen an Berlin orientiert, waren die Hamburger. Ja, da sind wir jetzt wieder relativ schnell wieder zurück in der Hansestadt gelandet. Aber weißt du, so, du hast diese Streifen, dieses Rot-Schwarz, und in diesen roten Streifen siehst du im Grunde so die Stadtkarte. Das finde ich pfiffig. Ja, das sind so schöne Geschichten, die du da in so einem Trikot siehst. Und es ist nicht irgendwie überladen, sondern es wirkt relativ clean und es ist wirklich schön gestaltet. Also Kudos nach Hamburg, das ist so eine schöne Geschichte. Und übrigens noch letzter Punkt zu Holzbütgen. Ihr habt dann irgendwie gesagt, so grünes Trikot und dann ist alles grün und dann flimmert da so ein bisschen die Natur im Trailer. Ich bin ein großer Fan von eurer Vereinsarbeit, aber dann habt ihr daraus irgendwie auch noch so eine große Nachhaltigkeitsgeschichte drumherum gebaut und im Grunde ging es darum, dass es aus recyceltem Polyester ist. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen geschädigt von meinem Beruf, wo das halt so ein bisschen gang und gäbe ist jeden Tag, aber recyceltes Polyester ist nicht nachhaltig. Es ist im Zweifel bei manchen Sachen vielleicht ein bisschen besser als frisches Polyester, aber auch nicht bei allen Sachen. Das hat mich so ein bisschen provoziert. Aber das war nur eine Kleinigkeit. Hast du irgendwelche so Trikotfavoriten oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das nervt dich in letzter Zeit, wenn du so ein bisschen diese Arbeit der Vereine siehst?
Kann ich jetzt leider gar nicht so richtig für Gesprächsstoff sorgen. Nee, nicht so richtig. Du bist ja derjenige von uns beiden, der sich, glaube ich, deutlich mehr Gedanken um Klamotten generell macht. Also jetzt gar nicht unbedingt, was Anziehen angeht, sondern um wie Klamotten aussehen oder sowas in der Richtung. Also alleine berufsbedingt. Und ich nehme auch Trikots meistens eher so hin. Also ich finde einige besser als andere. Aber größtenteils, finde ich, machen wir da in Flowboy Deutschland mittlerweile einen ganz guten Job. Also ich finde die meisten Trikots, die wir in der Bundesliga haben, also zumindest mal okay. Das Gefühl, da sind eigentlich keine dabei, wo ich sagen würde, boah, die sind wirklich, wirklich schrecklich. Und viele finde ich tatsächlich mittlerweile echt relativ cool. Chemnitz-Trikots zum Beispiel fand ich in letzter Zeit auch immer echt gut.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, da wäre es mal schön, wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückreist, weil ich habe jetzt tatsächlich von einem Mitspieler, wie auch immer es bei ihm gelandet ist, das Trikot bekommen, in dem ich in meinem ersten Jahr für Berlin gespielt habe. Also vor 21 Jahren. Und es ist schon spektakulär. Also man denkt, das ändert sich nicht, aber ich glaube, es ist dieser Geschmack, dieses, weißt du, du hast damals diese Lappen an dir drauf getragen, das hing so wie so ein Kartoffelsack an dir. Und niemand hat sich was dabei gedacht, weil das waren halt Trikots.
Ne? Na Moment, aber der Trend kommt doch gerade wieder, oder
ja,
nicht?
Ja, aber das
also diese
schwingt
kommt, diese,
so hin und
diese,
her.
Ja, aber diese kommt, also über Trikotgrößen, da kann man ja reden. Also, wie gesagt, Design ist das eine, aber diese ganzen kompletten Oversized-Klamotten und sowas in der Richtung, der Trend geht doch wieder komplett in die Richtung, oder nicht? Also, ich kann mich an Fußball aus den 90ern erinnern oder sowas. Die haben ja teilweise komplette Säcke getragen am Oberkörper. Also, wenn wir so weitermachen, dann sind wir in 5 Jahren wieder an der Stelle, wo wir schon mal waren.
Na, wir hatten das Thema sogar heute im Training, weil ich mein statt Shorts und Shirts habe ich natürlich 2 Shorts mitgebracht und hatte kein T-Shirt an. Und ich habe mir so ein Leibchen übergeworfen, was natürlich viel zu klein war, aber gut, heute sah es vielleicht ein bisschen speziell aus. Aber was mir einfiel ist, es gab ja diese Jahre, ich glaube 2006, 2007 hat einmal nach Felix Klein sofort gemeldet, da haben die Schweden, damals so diese Truppe um Conny Westerlund und Henrik Quest und Niklas Jede, die hatten ärmellose Trikots für Schweden. Also die hatten, im Grunde war das wie so ein Basketball-Shirt und haben darin gespielt und es war einfach alles verkürzt, während die Finnen immer in so Shorts gespielt haben, also die finnische Nationalmannschaft, die hatte so die kurze Hose, die ging so knapp unter die Knie. Also die sahen so aus wie Street-Basketballer.
Ja, ja, ja. So Basketball-Shorts, ja, 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 ja.
Und das, wenn man so ein bisschen zurückblickt, das war damals, also ich will nicht sagen Standard, aber das wirkte damals wie, es ist jetzt Trend. Ja, also,
ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, aber diese richtig krass weiten Shorts, Ich bin mir gar nicht sicher, ob die im Flowboy nicht vielleicht sogar einen Vorteil haben, was Schüsse blocken angeht. Also ich könnte mir vorstellen, oh, dass ja, wenn du rein nach Effizienz gehst und nach dem, was wirklich Sinn macht, am Körper zu tragen, könnte ich mir vorstellen, dass Oversize-Shorts tatsächlich ein paar Vorteile mit sich bringen. Vielleicht, wenn Flowboy sich mal so richtig als eigene Sportart etabliert und nicht nur quasi die Klamottentrends aus anderen Sportarten übernimmt, vielleicht geht es dann wieder dahin, dass wir alle mit Basketball-Shorts rumlaufen, um einfach die Blockfläche maximal zu vergrößern.
Wir nehmen es auf jeden Fall auf die Liste. Wir machen irgendwann mal so ein Special zu Trikots, aber da müssen wir auch ein bisschen was vorbereiten, weil ich glaube, das ist so ein Thema, da zieht man mit Sicherheit auch gerne unsere Hörerinnen und Hörer rein. Das machen wir auf jeden Fall gerne. Und ich glaube, die abschließende News-Story, die wir haben, ist: Kaufering feiert 20 Jahre auf der deutschen Floorball-Szene. Und ist ein bisschen ähnlich aufgezogen wie der UHC Weißenfels. Wurde höflichst gebeten, da auch so eine kleine Laudatio beizutragen. Ich hatte da die Geschichte erzählt, die ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge erzählt habe, wo Tobi Dahme damals das Tor verhext hat. Das fand ich, war etwas, woran ich mich erinnert habe. Ich finde generell diese Geschichte von Kaufering und wie die Truppe jetzt die Landschaft geprägt hat, sehr spannend. Wir haben vor der Aufnahme so ein bisschen mit Tillmann das kurz angeschnitten. Was ich interessant finde, ist damals, als Kaufering so diesen Durchmarsch durch diese zweite Bundesliga hinbekommen hat und dann in die erste aufgestiegen ist und dort dann auch tatsächlich oben mitgemischt hat. Ich glaube, sie haben danach Bronze geholt im ersten Jahr. Das wirkte auf einen schon, das ist so eine Truppe. Erstens, sie öffnen so das Tor in den Süden. Also es hat natürlich schon in der Vergangenheit Vereine im Süden gegeben, die man kannte, aber nicht auf dem Niveau. Also das war, davor war im Grunde alles irgendwie, was ordentlich zocken konnte, war irgendwie mit dem Osten verbunden. Dann war man froh, dass der Norden stabil wurde und auch ein bisschen der Westen, aber der Süd
war... Genau, es gab halt die Lumberjacks quasi, ne? Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gab halt diese Kleinfeldtruppe, der Lumberjacks Rohrdorf, hatte ich das Gefühl.
Genau.
Aber das war irgendwie das Einzige, was im Süden los war. So
ja, ungefähr. Ich glaube, Konstanz hat tatsächlich Jahre davor auch irgendwo nochmal oben mitgespielt. Jetzt werden natürlich...
Stimmt, die United Lakers.
Ja, und jetzt werden natürlich, sind die älteren Jahrgänge, werden uns natürlich jetzt... Drohbriefe schicken, dass wir den und jenen Verein vergessen, der irgendwann mal auch kurz in der Bundesliga.
Ja, Heidelberg war auch schon mal relevant, aber du hast schon recht, Mach ruhig weiter.
Also gerade diese
Ecke. Im Prinzip hast du recht.
Ja, genau. Und ich glaube, gerade in diese Ecke Bayern und diese Ecke, dieses Ballungsgebiet München, was natürlich für die Entwicklung der Sportart sehr, sehr wichtig ist, ja, weil es ist ja nicht nur der Süden als solches, sondern es ist einfach im Grunde der Dreh- und Angelpunkt Bayerns, auch wenn ich jetzt vielleicht Ingolstadt beleidige und Co. Aber es ist natürlich wichtig, dass du die Sportart auch in diese Region verlagerst. Das war schon vielversprechend, dass Kaufering diese Tür aufgemacht hat. Und ich kann mich sogar erinnern, dass wir damals im Verein meinten, guck mal, das ist spannend, weil sie sind genauso diese Größe wie zum Beispiel UHC Weißenfels im Prinzip, was die Stadt angeht und was so ein bisschen diese Wirtschaftsstruktur angeht. Natürlich, ich weiß, das hört man wahrscheinlich im Osten nicht so gern, aber natürlich ist es wirtschaftlich deutlich stärker. Aber es ist diese Größe einer Stadt, wo du weißt, du hast die Unterstützung der kommunalen Politik, du hast jetzt nicht so viel Konkurrenz, du wirst da wahrscheinlich langfristig einen erfolgreichen, gut strukturierten professionellen Verein aufbauen können. Also diese Hoffnung hatten wir. Ich glaube, wenn wir jetzt uns die letzten 10 Jahre ansehen, Kaufering hat sich jetzt nicht oben festgesetzt. Ich glaube, die letzten Jahre waren auch so ein bisschen schwierig, was einen möglichen Abstieg angeht. Ich denke, dass das, was vielleicht sportlich so ein bisschen die Herausforderung war, dass Leute wie Falkenberger oder von Pritzbür 2-3 Jahre in dem Verein diese Truppe gezogen haben, aber dass es dann langsam zu dieser Situation kam, dass dieser Übergang zur nächsten Generation dann doch so eine Delle verursacht hat, weil diese erste Generation, das war ja so eine, die ist ja zusammen aufgewachsen, ne? Das ist ja wie diese Klassenzimmermannschaften, da war ich auch mal so ein Teil von, die zusammen so hoch schießen, weil sie einfach gut eingespielt sind und weil sie sich kennen und weil sie füreinander brennen und füreinander die Seele auf den Platz lassen würden. Und wenn die dann aber irgendwann nachlassen, dann ist es sehr, sehr schwer, eine neue Generation reinzuholen. Ich glaube, das war so ein kleines bisschen das Problem bei Kaufering, aber im Augenblick, ich glaube, Tillmann, du wirst da vielleicht ähnlich sehen oder anders, was anderes bleibt ja nicht übrig, ist ja schon so, dass jetzt die Generation nachzukommen scheint und dass uns Kaufering nicht nur erhalten bleibt in der ersten Bundesliga, sondern dass es tatsächlich sogar mit den Münchner, mit der Münchner Konkurrenz auch ein bisschen so ein belebtes Geschäft geben wird in der Ecke, glaube ich.
Mm-hmm. Ja, auf jeden Fall. Also Süden momentan, also gerade bei den ganzen Jugend-DMs und sowas, ist der Süden ja also wahnsinnig präsent vertreten in den letzten Jahren, ne? Die haben ja eine deutsche Meisterschaft nach der anderen geholt. Dann einige von den Trophies sind zuletzt ja auch im Süden gelandet, also von den Lusitron-Trophies. Von daher im Süden geht einiges. Ich könnte mir vorstellen, dass Kaufring sogar jetzt gerade so mehr oder weniger in der schwierigsten Phase ist,
Ja.
die sie bisher so hatten. Weil gerade letztes Jahr waren sie ja schon die Mannschaft, die ich habe jetzt nicht viele Spiele gesehen, aber glaube ich, spielerisch schon relativ weit hinten dran waren im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Vereinen. Und sie wären ja auch auf dem letzten Tabellenplatz quasi aus der Saison rausgetrudelt. Von daher, am Ende war es ja so, dass Wernigerode quasi zurückgezogen hat. Von daher wurden die Playdowns sowieso nochmal ganz anders strukturiert, als sie sonst gewesen wären. Aber es hätte gut sein können, dass je nachdem, wie die Playdowns verlaufen wären, dass Kaufring letzte Saison vielleicht abgestiegen wäre, wenn Wernigerode nicht zurückgezogen hätte. Sie haben es tatsächlich aber jetzt aber geschafft. Haben sich ja auch in der Relegation oder in den Playoffs dann auch gegen München durchgesetzt. Also es ist ja nicht so, als hätten sie einfach nur Glück gehabt oder sowas. Sie haben schon noch ein bisschen was dazu beigetragen. Und jetzt kommen ja tatsächlich nach und nach die Nachwuchskräfte hoch. Also denen tut es, glaube ich, schon richtig gut, dass sie die letzte Saison auf dem Buckel haben. Ich glaube, die werden diese Saison wieder eine Ecke besser sein als letztes Jahr. Und dann müssen sie es halt vielleicht noch hinbekommen, diese Saison zu überstehen. Vielleicht noch nächste Saison. Und dann, glaube ich, ist halt die Jugendgeneration, die sie jetzt gerade am Start haben, wieder mit dabei. Und dann werden sie wieder ein bisschen stärker sein.
Ich durfte ja, wie gesagt, da irgendwas beitragen in so einen Text zu diesen Feierlichkeiten. Und ich hatte mich auch daran erinnert, dass wir damals noch mit dem Flaube-Magazin, als wir damals noch das Hochglanzheft produziert hatten, was natürlich ein großes Stück Arbeit war. Und wir hatten damals in Kaufering einen super Shoot hinbekommen. Also es war so ein Covershoot von Pritzbühr und mit Falkenberger und Hutter. Und die haben in die Kamera gebrüllt. Das war, glaube ich, eins der schönsten Cover. Und ich hatte das dem Kollegen aus Kaufering dann auch so ein bisschen erzählt, diese Geschichte. Und er wusste überhaupt nicht Bescheid. Also er kannte die Geschichte nicht, der wusste gar nicht, dass es dieses gedruckte Magazin mal gegeben hat.
Ja,
Und das hat mir natürlich so ein bisschen ins Herz gestochen. Andererseits dachte ich mir dann, naja gut, okay, dann ist es halt so. Also es ging halt dann irgendwann nicht weiter. Aber ich habe ihm dann den Link geschickt und habe also über die Textbotschaften habe ich leuchtende Augen gelesen. Ja? Also wenn man das im Nachhinein nochmal entdeckt, diese Hefte, dann wird einem erst bewusst, was wir da eigentlich Schönes geschafft haben und wiederum was
ja.
leider dann auch vergangen ist.
Ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein bisschen, ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein bisschen tiefer eintauchen, Jan. Also, viele wissen ja wahrscheinlich noch, dass du Mitbegründer des Floorball-Mags warst und davor ja, glaube ich, auch schon des Unihockey-Mags, wenn ich mich richtig erinnere. Lang ist es her. Und ihr habt ja tatsächlich, also du und Tom Nebel, ich glaube, ihr wart die beiden
Genau.
Hauptherausgeber, ne? Mit ein bisschen Unterstützung von ein, zwei anderen Leuten noch, aber vor allem ihr beide. Habt ja tatsächlich auch über, ich glaube, so 2 Jahre waren es dann am Ende, das Floorball-Magazin herausgegeben. Also tatsächlich ein Floorball-Magazin, halt, wie es schon im Namen steht, also eine Zeitschrift in gedruckter Form, die halt vom Floorball in Deutschland und darüber hinaus ein bisschen berichtet hat. Ich weiß gar nicht, wann genau das gewesen ist. War das so 2012 oder so?
Ja, ich glaube, die erste Ausgabe, ich habe es mir gerade jetzt hier nochmal schnell rausgesucht. Also es gibt bei Issue, das ist so eine Plattform, wo es Magazine gibt, gibt es tatsächlich alle Ausgaben umsonst als PDF zum Nachlesen. Wir packen den Link zu diesen Heften in die Show Notes.
Solltet ihr unbedingt machen. Ich habe die damals immer richtig, richtig gerne gelesen und bin heute noch traurig,
Ja,
dass es
ja,
die nicht
ja,
mehr gibt,
ja,
Jan.
ja.
Also falls du mal wieder
Ja,
Zeit
ja.
haben
Also
solltest.
wir hatten ja, ich glaube 2006 hatte ich angefangen mit dem Unihockey-Mag. Das war im Grunde so ein Blog. Und das ist dann, glaube ich, war halt so die einzige Plattform, wo halt regelmäßig irgendwelche News kamen. Man braucht ja ein bisschen so ein Hobby daneben. Ich hatte damals Publizistik studiert, deshalb war das so ein bisschen, da konnte ich so ein bisschen ins Studium sogar einpflegen. Irgendwann kam Tom dazu und dann hatten wir die Idee, wie wäre es denn, wenn wir so ein gedrucktes Magazin machen, aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und wir haben uns damals tatsächlich sogar eine Druckerei reingeholt, die uns da geholfen hat, dass es jetzt nicht einfach irgend so ein Schlabberblatt war in so einem Zeitungslook, sondern dass es tatsächlich schön Hochglanzcover und das Material war schön und das Layout hat gepasst und das war sehr cool. Ich glaube, wir haben 11, 12, glaube ich, war so diese erste Ausgabe. Da hatten wir Ibold und Böttcher auf dem Cover. Siehst du, das zeigt auch, wie lange Tim schon dabei ist. Und
Ja.
ne, ja, genau. Und dann haben wir, ich glaube, insgesamt waren es 7 Ausgaben, haben wir gemacht. Und irgendwann war das dann halt auch nicht mehr stemmbar vom Aufwand her. Also wir hatten so ein bisschen die Hoffnung. Am Anfang war das ja so, wir haben tatsächlich für alle Vereine in Deutschland, für alle Mitglieder umsonst dieses dieses Heft verteilt. Also wir haben immer rausgecheckt, wie viele Mitglieder hat welcher Verein und haben denen im Grunde die Ausgaben umsonst geschickt und haben die Druckkosten, die damit verbunden waren, im Grunde über Werbung finanziert, über die paar Sponsoren an Ausrüstern und Marken und Shops. Und das heißt, wir hatten eine Auflage von, ich glaube, ungefähr 10.000 Stück. Ne? Also es war schon sehr hohe Auflage. Aber irgendwann haben wir so ein bisschen mitbekommen, weißt du, du schickst da irgendwie so 200 Hefte in irgendeinen Verein und wie gut die das verteilen, weiß man auch nicht. Und dann haben wir das ein bisschen reduziert, dass man das ein bisschen kaufen musste. Und irgendwann, also die Hefte waren, ich glaube, die waren wirklich unverhältnismäßig gut, ja, weil es entsprach eigentlich gar nicht so diesen Entwicklungszustand der Sportart zu der Zeit. Aber als auch die Shootings und alles, also alle haben gesagt, ey, das ist geil, aber da sind wir eigentlich noch überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, ich kann mich erinnern, damals kam der Mayr & Mayr Verlag auf uns zu, das ist der größte so deutsche Sportverlag. Ich hatte damals, haben wir ja diese Bücher auch bei denen veröffentlicht, deshalb war da ein Kontakt und die wollten, weil die ganzen Volleyball-Sportart oder Handball oder sowas, die hatten sowas gar nicht. Also die haben da so ein bisschen rüber geschickt oder die hatten, weißt du, so Schmutzblätter, die man da irgendwie so zusammengefaltet hat und irgendwo verteilt in Schwarz-Weiß. Und die wollten da.
Ja, genau, so Handballwoche ist, glaube ich, der Klassiker. Ja, ne? Das ist, glaube ich, genau. Mit Abstand die größte Handballzeitschrift und selbst die ist halt so, ist okay.
Billig produziert, ja. Überhaupt nicht Liebe drin. Und und deshalb sollten wir damals tatsächlich mit denen sogar irgendwelche Zusammenarbeit machen. Aber dann irgendwann haben sich die Prioritäten im Leben auch gewandelt und wir hatten gehofft, vielleicht übernimmt es dann irgendwann mal eine junge Generation, aber das hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt.
Und 7 Ausgaben gab es, sagst du, ne?
7 Ausgaben gab es, ja. Ich bin hier gerade so in die Vision.
Ah, ich will mal, wollen wir testen, ob ich sie noch, wird jetzt ein bisschen Exkurs,
aber wollen wir testen, ob ich sie noch zusammenkriege? Ja, versuch mal. Also ich sag dir dann auch, was mein absolutes Lieblingscover war und ich glaube, die meisten sind da auf meiner Seite, ja.
Ja, also welches dein Lieblingscover ist, weiß ich, daran kann ich mich erinnern. Also wir haben schon gesagt, 2 Ausgaben war, Kaufering war die eine Ausgabe, dann Ibold Böttcher war auch eine Ausgabe. Da gab es, glaube ich, auch ein Doppelcover, ne? Wo jeweils der eine von den beiden in die Kamera lächelt und der andere ihn neidisch anguckt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau, die beiden.
Ich glaube, da gab es
beide auf dem Cover, ja, genau.
Ja, genau. Dann gab's, das ist mit Sicherheit dein Lieblingscover, No Country for Old Men war das, glaube ich.
Oh, ja,
Legend. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich weiß, dass Matthias Persson auf jeden Fall dabei war.
Ja, Persson, und, Fritsche, Kai Inkinen und Marek Brinzel natürlich. Und wir hatten, um das zu erklären, wir also als Paraphrase auf diese Geschichte, auf diesen Filmnamen, haben wir 4 alte Spieler aufs Cover gepackt, weil wir so ein bisschen erzählen wollten, dass eigentlich Floorball eine sehr junge Sportart ist, dass es sehr sehr wenige erfahrene Spieler gibt, was auch Nachteile natürlich mitbringt, weil gewisse Sachen nicht
übernehmen können. Und was auch immer noch so ist, ja.
Was immer noch so ist, ja. Also Spieler hören relativ früh auf, nicht immer alle, aber es die man nicht verscheucht, die bleiben länger. Und ich habe, jetzt rückblickend ist es natürlich wahnwitzig lustig, weil die Jungs waren 32 oder 33. Und wenn ich mir die angucke oder wenn ich überlege, dass die 7 Jahre jünger sind als ich heute, dann wird mir schwindelig. Aber das Heft, ich glaube, das war so visuell gesehen, fand ich immer irgendwie so das Coolste.
Ja,
aber machen wir weiter.
Da fehlen dir noch einige. Es gab auf jeden Fall noch eine Aufgabe zu Philipp Hühler.
Ja, der General, ja.
Genau, der General. So, ich dachte, der Anführer oder sowas ist mir nicht gekommen, aber der General, genau. Dann gab es noch, ich glaube, es gab noch eine zu Chemnitz.
Ja, die blaue Welle.
Genau, also ähnlich wie Kaufering, quasi das Äquivalent Chemnitz. So, und dann wird's leider eng. Ich glaube, es gab noch eine, es gab auf jeden Fall noch eine zu Enström. So der neue Kohonen oder sowas, oder die neue schwedische Generation, irgendwie sowas in der Richtung.
Hatten wir Artikel, aber hatten wir nicht Cover. Es gibt 2 Cover, hast du vergessen? Also wir müssen da nicht zu viel Zeit damit verbringen. Auf jeden Fall, 1 sind die Muchas Gracias.
Ja, stimmt, ja, genau. Ja.
Muchas Gracias. Und man muss einfach zugeben, rückblickend, besonders genderausgewogen waren wir nicht. Das würden wir wahrscheinlich heute alles ein bisschen anders machen. Aber es gab tatsächlich auch ein Cover, keine Kompromisse mit der Truppe der Damen aus der Nationalmannschaft. Also ich glaube damals, wer war das damals? Patzold, Baumgarten, Neumann und also
Kuhlmann.
Hier ist jemanden vergessen. Ich glaube, Kuhlmann war nicht auf dem Cover. War sie auch auf dem Cover? Kann sein. Und dann war eben so ein bisschen die Nationalmannschaft drauf. Das war da noch mal so eine Geschichte. Aber jedenfalls, gerade ich glaube, für den Sommer, wenn ihr euch ein bisschen langweilt und ihr wollt so ein bisschen in der Geschichte nicht nur der deutschen Floorball-Historie, sondern ich glaube des internationalen Floorballs. Also wir haben sehr viele internationale Geschichten, wir haben sehr viel mit Zahlen
gearbeitet. Nee, genau, wollte ich ja gerade sagen. Also die Story mit Enström ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, scheinbar ja sogar doller, als sie es war. Wenn ich dachte, sie war auf dem Cover und sie war es tatsächlich nicht. Da ging es halt ein bisschen darum, wie die neue Generation in Schweden die alte ablöst. Und ist eigentlich ganz witzig, weil die neue Generation, die ihr da thematisiert habt, ist die, die jetzt gerade aus der schwedischen Nationalmannschaft verdrängt wird, könnte man sagen, weil jetzt die neue Generation kommt. Witzig, wie sich da so ein bisschen der Kreis schließt.
So vergeht die Zeit. Und ich glaube, in dem Heft, gerade mit Kaufering, darüber haben wir gesprochen, da ist auch noch die Geschichte, wo ihr nachlesen könnt, wie mal eine sehr profilierte Floorballer-Truppe versucht hat, ein Geldtransporter zu überfallen. Und es ging ziemlich in die Hose. Aber ich lass das mal so als Cliffhanger offen. Blättert da mal rein, wie versprochen. Wir packen den Link in die Shownotes und schreibt uns ruhig, an welche Geschichten ihr euch erinnert und wie es euch gefallen hat.
Also Jan, du bist ja biased als Herausgeber, aber auch für mich als unbeteiligte Person glasklare Leseempfehlung. Gut. Und dann, das war eine sehr ausufernde News-Sektion, aber ihr müsst nicht Angst haben, dass euch noch zwei weitere Stunden Podcast erwartet oder sowas in der Richtung. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Material, deshalb haben wir den ersten Teil jetzt auch nicht wahnsinnig eingekürzt, keine Angst. Wir machen weiter mit WhatsApp Bundesliga. In dieser Rubrik gibt's wie immer so zwei, drei Einblicke in die Silly Season, oder was heißt wie immer, aber wie immer zu letzter Zeit auf jeden Fall. Wir machen noch immer keine komplette Silly Season, weil immer noch super viel unvollständig ist und sowas. Das machen wir dann wahrscheinlich in unserer August-Folge, wenn die Silly Season einigermaßen durch sein sollte. Aber zwei, drei News wollten wir trotzdem ansprechen. Und zwar die erste News. Janosch Brücker wechselt von Holzbüttgen zurück zu seinem, ich glaube, Jugendverein, zu den SSF Dragons Bonn, was an sich natürlich ein bombastischer Transfer ist, also Jan Sprücker, einer der besten deutschen Floorballer aller Zeiten. Gleichzeitig muss ich sagen, hat mich das nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen, weil ich schon erst mal sehen möchte, wie viele Spiele Janosch in nächster Saison eigentlich macht. Also letztes Jahr bei Holzbüttgen hat er, glaube ich, 5, 6 Spiele gemacht oder sowas in der Richtung. Ich würde es gerne nachgucken. Ich kann es leider nicht, weil ihr vielleicht gesehen habt, im Saisonmanager ist die letzte Saison schon wieder nicht mehr verfügbar. Also es sind jetzt mittlerweile einfach die letzten 2 Saisons nicht einsehbar. Das heißt, irgendwie 10% der deutschen Floorball-Geschichte oder sowas sind einfach gerade nicht abrufbar. Was mich persönlich relativ doll aufregt, weil ich glaube, vor drei Wochen oder sowas die Saison zu Ende gegangen, wenn überhaupt. Wie dem auch sei. Ich kann nicht nachgucken, wie viele Spiele Janosch in der letzten Saison gemacht hat. Auf jeden Fall waren es nicht wahnsinnig viele. Jetzt geht er zu Bonn und ich bin gespannt, ob das nochmal jetzt ein kleiner Wechsel wird für ihn, weil er nicht mehr so weit pendeln muss zum Training und zu spielen und so weiter und ob er jetzt nächste Saison nochmal richtig ranklotzt. Wenn ja, ist es natürlich eine bombastische Verstärkung für Bonn. Wenn er allerdings so viel spielt, wie er es in der letzten Saison getan hat, dann ist es eher so ein Transfer, der läuft unter ferner Liefen, würde ich behaupten. Und ich will ihm damit gar nicht so nahe treten, aber bei 6 Spielen hat man dann eben doch nicht den gigantischen Einfluss auf eine Saison.
Und dann haben wir auch noch mitbekommen, also wir verraten natürlich unsere Quellen nicht. Ja? Also es hat ein Spatze vom Baum gezwitschert.
Mehrere Spatzen sogar. Wir haben es ja beide aus mehreren Quellen erfahren. Das heißt, man kann es auch nicht auf eine Quelle zurückführen.
Mehrere Quallen haben es uns zugespült. Das Weißenfell ist diesmal in lettischen Gewässern fischt. Und zwar kommen lettische Spieler, und nicht irgendwelche Spieler, sondern Spieler, gegen die ich sogar bei der 3 gegen 3 Weltmeisterschaft spielen durfte, und zwar Weltmeister, und zwar die Kleinfeld-Weltmeister Letten kommen nach Weißenfels. Wie viele? Ich weiß es nicht, ich glaube 2 sollten es sein, oder?
Ich habe auch 2 gehört, ja.
Ja, genau. Und die werden da eingegliedert. Ich muss sagen, ich kann tatsächlich gar nicht einschätzen, was für spielerische Qualität sie dann liefern werden, weil, also der Grund, warum sie die 3 gegen 3 WM gewonnen haben, sie waren natürlich überragend, also sie haben super gespielt, ja, aber sie waren offensichtlich auch die einzige Mannschaft, die sich vor dem Turnier zu irgendetwas Gedanken gemacht hat und deshalb auch strategisch einfach imstande war, etwas zu spielen und deshalb auch die Schweden zu schlagen, die SSL-Schweden. Aber damit will ich überhaupt ihre Leistung nicht schmälern. Ich glaube, das Niveau wird sehr, sehr hoch sein, und wenn ich mir anschaue, was auch körperlich so in Lettland und Estland gerade abgeht, ich glaube, die ganzen deutschen Nachwuchstalente, die müssen ordentlich nachpumpen, um gegen die Ecke da in den nächsten Jahren anzukommen.
Ja, also frag mich auch, wie der Transfer zustande gekommen ist. Normalerweise läuft ja immer sehr, sehr viel über irgendwie finnische Kontakte oder sowas in der Richtung. Ich frage mich, ob tatsächlich irgendwer von Weißenfels bei der Kleinfeld-WM gescoutet hat oder so. Oder ob man sich vorher schon kannte und das jetzt einfach Zufall ist, dass die beiden auch die Kleinfeld-WM gespielt haben. Keine Ahnung. Also schauen wir mal, bin ich gespannt. Und ansonsten haben wir sehr, sehr viele Gerüchte gehört, sehr viel unbestätigtes, teilweise auch schon bestätigte Sachen, wo wir aber leider nicht ganz sagen können, woher wir jetzt die Info haben oder sowas, weil einige Sachen einfach noch nicht ausgeplaudert werden sollten. Wir haben zum Beispiel noch gehört, der Name Gladigau macht im Osten ein wenig die Runde. Da scheint sich was zu ergeben. Gerade Martin Gladigau war ja lange richtig, richtig starker Spieler und war dann zeitlang weg vom Fenster. Ich glaube, das war auch berufs- und ausbildungsbedingt. Also da scheint sich ein bisschen was zu ergeben. Wir verraten jetzt nicht, wie und wo. Er war ja schon bei Weißenfels und bei Hamburg. Also schauen wir mal, was das wird. Aber wir sind sehr, sehr heiß auf noch weitere Gerüchte oder Transfers, die vielleicht in der Mache sind oder sowas in der Richtung. Deshalb, wenn ihr da Wind von irgendwelchen Sachen bekommen habt oder sowas, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir verraten auch nicht, wer ihr seid, oder wir verraten auch die News gar nicht erst, wenn ihr das nicht unbedingt wollt. Wir sind nur immer gerne vorab am Ball und veröffentlichen dann Dinge, sobald sie offiziell sind oder semi-offiziell. Und dann wollte ich noch einmal den Trainermarkt in der Bundesliga ansprechen, also jetzt quasi Silly Season Extended. Weil da tatsächlich mehr los war als sonst, hatte ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob sich bei Schriesheim, München und Dresden was getan hat, ehrlich gesagt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und es gibt einige Vereine, bei denen der Coach bleibt. Also Holzbüttgen, Berlin. Berlin hat, glaube ich, kleinere Änderungen im Staff, aber nichts Großes. Bonn, Kaufering und Schenefeld als Neuaufsteiger, da bleibt der Staff jeweils konstant. Oder
Denkst
zumindest der
du?
Head Coach. Allerdings, was denke ich?
Denkst du? Nein, ich wollte nur Schindelfeld. Ach,
Ach
sollte
so,
ein
ah,
Gag sein.
die Jungs singen seit 2 Saisons an meinem Stuhl, aber sie haben es immer noch nicht bekommen, immer noch nicht hinbekommen, mich
Da, wo du
wegzubekommen.
stehst.
Von daher. Ja, genau. Nee, aber tatsächlich die Top 4 Vereine, also Weißenfels, Leipzig, Chemnitz, Hamburg, haben nächste Saison alle neue Coaches. Da finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, was gerade mit den Top-Teams machen könnte. Also welche neuen Trainer sich quasi richtig schnell mit der Mannschaft arrangieren, bei welchen die neuen Taktiken oder Methoden oder was auch immer sofort greifen und bei welchen es vielleicht nicht so gut klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von den Top-4-Vereinen vielleicht nächste Saison einen kleinen Stotterstart hinlegt, wenn man sich vielleicht gegenseitig noch ein bisschen finden muss oder so oder irgendwelche Coaches wahnsinnig neue Ideen einbringen. Bei Leipzig und Chemnitz weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wer dann nächste Saison den Trainerposten besetzen wird. Auch da sind wir dankbar für News. Bei Weißenfels ist es, glaube ich, schon länger bekannt. Da wird Ilkka Kittilä beerbt von Marco Olenquist, also seinem bisherigen Co-Trainer, Co- und Goalie-Trainer, glaube ich. Von daher, da rechne ich jetzt nicht damit, dass da irgendwie alles anders gemacht wird nächste Saison. Und in Hamburg ist es, glaube ich, auch René Potthoff, der übernimmt für Mathis Wittneben. Also auch Co-Trainerwechsel auf Head Coach. Ja, muss man mal schauen, was jeweils der bisherige Co-Trainer übernimmt oder vielleicht neu einführt. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was diese Trainerwechsel mit den bisherigen Top-Teams machen.
Wenn man so ein bisschen zurückblickt auf die letzten Jahre, man merkt schon, dass, also es gibt, glaube ich, wenig Ligen, in denen ein guter Trainer einer Mannschaft einen solchen sportlichen Vorteil verschaffen kann, wie in der ersten deutschen Floorball-Bundesliga. Weil ich glaube, was man mitbekommt, ist, wir haben, glaube ich, in Deutschland ein Trainerproblem. Also wir haben eine Situation, wo wir jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viele neue Trainer haben, die mit neuen Ideen in Vereine kommen. Jetzt, ich würd sogar sagen, zweite und erste Bundesliga. Das sehen wir auch so ein bisschen bei diesen ganzen Trainerlehrgängen, die meistens vor Leere gehen. Und du hast es angesprochen, ich meine, was können diese Trainer mit diesen Truppen machen? Das hängt natürlich von Truppe zu Truppe ab. Aber ich finde das eigentlich immer extrem spannend, dass sehr oft Mannschaften, die eben keinen Trainer haben, das passiert ja immer noch, ja, es gibt immer noch Mannschaften, die mit Spielertrainern auskommen müssen, wie stark benachteiligt die sind. Mit einer einzigen Ausnahme, das ist Schriesheim, die das jedes Jahr irgendwie anders handhaben. Aber auch da haben wir letztendlich gemeint, wie viel besser wären die denn eigentlich, wenn sie einen echten Trainer hätten. Also dieses Trainerthema finde ich extrem spannend, und das wäre, glaube ich, irgendwann mal auch eine Sektion für sich, wo man so richtig, richtig tief eintauchen kann.
Ja, können wir mal gucken, ob wir nächste Saison vielleicht nach so den ersten 2, 3 Saisonmonaten da noch einmal ein bisschen eintauchen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Und ansonsten sind wir euch noch 2 Sachen schuldig. Und zwar gab es letzte Saison ein Tippspiel zwischen Jan und mir, wo wir geschaut haben, wer landet eigentlich wo in der ersten Bundesliga Herren, ersten Bundesliga Damen. Da muss es noch eine Auswertung geben. Und Jan und ich haben nach der letzten Saison auch All-Star-Teams gewählt. Oder bestimmt, wie auch immer man das nennen möchte. Das hätten wir beide ganz gerne in dieser Folge nachgeholt. Aber wie gesagt, also kann das Tippspiel nicht auswerten, weil ich den auch nicht auf den Saisonmanager zugreifen kann. Ich bin mir sicher, ich könnte mir die ganzen Sachen auch irgendwo anders aus den Fingern ziehen oder sowas oder schauen, wer wo gelandet ist. Aber es ist mir zu komplex. Von daher.
Das machen wir aus Protest nicht, Tillmann. Das machen wir aus Protest nicht.
Aus Protestaktion. Protest. Gibt die Saison keine Auswertung vom Tippspiel und kein All-Star-Team. Außer das Saisonmanager-Archiv wird kurzfristig aufgeschaltet. Dann würden wir das in der nächsten Folge nachholen.
So
nicht. Wenn nicht, dann gibt's das die Saison nicht. Und dann könnt ihr euch alle beschweren bei Floorball Deutschland und dann wird da vielleicht Bewegung in die Sache kommen. So.
So aber. Jetzt.
Und davon abgesehen, als letzten Punkt dieses Podcasts, mehr oder weniger schon, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, Jan, du erinnerst dich vielleicht, haben wir gesagt, naja, eigentlich ist jetzt ja Sommerloch, aber wir haben noch richtig, richtig, richtig viel zu besprechen. Und ich glaube, letzte Woche war unsere Folge dann tatsächlich unsere bisherige Rekordfolge, also die längste. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir so richtig im Sommerloch. Also wir haben schon relativ viel über Historie gesprochen und sowas oben in der News-Sektion. Von daher auch da, wer genau aufgepasst hat, wahnsinnig viele News waren das eigentlich nicht. Und es kommen auch nicht mehr wahnsinnig viele dazu. Von daher dachten wir, machen wir einmal das quasi jährliche Großreine machen. Arbeiten die letzten offenen Punkte und Fragen noch ab, die wir hier von euch haben. Und können dann in der August-Folge quasi mit einem Clean Sheet, wie man so schön sagt, in die neue Saison starten.
Das ist richtig, weil wir hatten eigentlich gesagt, wir haben noch einige offene Hörerfragen und die wollen wir uns mal ganz kurz und knackig annehmen. Die sind noch übrig geblieben vom letzten Mal und wir werden mit Sicherheit immer wieder neue nachfragen. Was gibt es denn für Themen und was gibt es denn für Sachen, die euch interessieren? Kollege Andreas Kasche hat uns ja letztes Mal mit reichlich Futter versorgt und eine der Fragen war, Floorball Deutschland bietet Trainerworkshops und keiner geht hin. Warum? Das ist jetzt eigentlich dankbarer Nachschlag zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir im Augenblick halt so ein bisschen das Problem haben, dass sich niemand so richtig bereit fühlt, um diese Trainerjobs auf eine sehr tiefgründige und verbindliche Weise zu machen. Und ich glaube, da diese Frage, warum? Ich glaube, womit Deutschland wirklich zu kämpfen hat, ist letztendlich immer diese Postkarriere von Spielern. Ja, früher war das so, dass wenn jemand seine Floorball-Karriere an den Nagel gehängt hat, ist er praktisch verschwunden. Also die Leute waren nicht mehr zu sehen. Ja, ab und zu hast du sie mal auf der Tribüne gesehen. Ja, natürlich sind manche übrig geblieben und sind dann auch irgendwie im Verein dann aktiv und so weiter und so fort oder daddeln irgendwie mit der Hobbytruppe rum. Aber dieser Exodus von Spielern, die mal Topspieler waren, die das Spiel verstanden haben, die diese Entwicklung mitgenommen, die auch mal gute Trainer erlebt haben, die bleiben der Sportart nicht erhalten. Und das ist tatsächlich ein Problem, das sich bis heute streckt. Und ich glaube, da müsste man sich überlegen, wie man zum Beispiel sowas abfängt und inwiefern man zum Beispiel schon sehr proaktiv auf Spieler eingehen kann, die noch in ihrer Zeit als Spieler dann tatsächlich so ein bisschen hingelenkt werden in diese Rolle, dass sie dann irgendwann auch wieder als Trainer irgendwie in einem Team, in einer Mannschaft bleiben können. Und das will ich noch dazu geben. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei. Und es ist wichtig, dass es überhaupt Trainer und Trainerinnen gibt. Aber ich kriege halt auch sehr, sehr oft das mit, dass Leute irgendwie so Trainerrollen übernehmen, auch auf etwas höheren Positionen, denen wirklich massiv Trainerkompetenz fehlt und wo es auch wirklich um Grundlagen der Individualtaktik und Mannschaftstaktik geht, wie der pädagogische Umgang mit Spielern, mit jungen Spielern und so weiter und so fort, ist ein Problem in Deutschland, habe ich das Gefühl.
Gut, aber letzteres liegt ja auch daran, dass es einfach nicht so viele Trainer gibt.
Genau. Ne?
Also dessen sind sich ja Leute sicherlich auch bewusst, dass es vielleicht nicht unbedingt die Idealbesetzungen für den Trainerposten sind, die da gerade sitzen, also jetzt in Einzelfällen so, aber es gibt halt niemand anderen, ne? Von daher ist halt immer die Frage, was man daran machen kann. Ich habe das Gefühl, die Problematik ist eigentlich die gleiche wie die Problematik, dass Spieler einfach super früh ihre Karriere beenden und so, das hatten wir ja schon mal besprochen. Also der Aufwand ist eben extrem hoch. Und wenn du dann mit dem Studium durch bist oder mit der Ausbildung oder was weiß ich und ein paar Jahre gearbeitet hast und dann geht's langsam los mit mehr Verantwortung übernehmen im Job oder Richtung Familie oder was weiß ich, dann kriegt man halt den Zeitaufwand als Spieler nicht mehr gewuppt. Und als Trainer ist der Zeitaufwand höher. Also ich investiere jetzt gerade viel mehr Zeit in Floorball, als ich vorher investiert habe, als ich selber noch Spieler war.
Ja.
Also du bist als Trainer genauso bei allen bekloppten Auswärtsfahrten, bei allen Trainings dabei und so weiter und so fort und musst parallel dazu den ganzen Scheiß noch vorbereiten und nachbereiten und dann halt auch ständig noch irgendwie mit Spielern sprechen und sowas. Und mir macht das super viel Spaß, aber der Zeitaufwand ist halt trotzdem immens, das muss man einfach sagen.
Ja.
Und ganz viel ist es so, wenn man sich, ich habe mich ein bisschen mehr in letzter Zeit wieder beschäftigt mit anderen Sportarten, also gerade mit Randsportarten und sowas oder Randsportarten in Anführungszeichen, weil ja Olympia ansteht. Und auch da ist es ja teilweise so, dass entweder Athleten oder Trainerinnen oder sowas Probleme haben, damit ihren Sport so in dem Umfang auszuüben, wie sie es gerne wollen oder wie sie es müssten. Weil Vergütung auch häufig ein Problem ist einfach, ne?
Ja,
und gerade wenn du, gerade wenn du in der Trainerrolle bist, also als Trainer erste Bundesliga, ich sag mal, man investiert, ich sag mal, es sind schon 30 Stunden die Woche, wenn man es einigermaßen vernünftig macht, würde ich jetzt einfach mal so über einen dicken Daumen sagen. Da ist dann natürlich Auswärtsfahrten und sowas sind da natürlich inkludiert, aber ich glaube schon, dass es tatsächlich in Richtung 30 Stunden geht. Ich müsste es mal nachrechnen bei mir, aber ich könnte es mir vorstellen. Und wenn du das dann, also entweder musst du es zusätzlich zu deinem Job gewuppt kriegen, dann ist halt die Frage, was bleibt alles andere auf der Strecke und wer möchte das eigentlich oder wer kann das überhaupt leisten? Oder du machst es halt statt deinem Job. Aber dann muss es natürlich so sein, dass du auch zu einem gewissen Anteil vergütet wirst als Floorball-Trainer. Und da sind wir einfach strukturell noch nicht. Von daher sind wir, glaube ich, so ein bisschen in der Zwickmühle, dass man halt schon richtig viel leisten muss als ambitionierter Floorball-Trainer und gleichzeitig richtig viel erwartet wird, aber gleichzeitig, dass die Vergütung damit nicht einhergehen kann. Wir sind jetzt ja tatsächlich in Deutschland schon so weit, dass zumindest ein paar der Vereine, ich glaube, Vollzeitstellen tatsächlich haben. Hm. Also bei Weißen, ich weiß nicht, ob es Vollzeitstellen sind, aber ich weiß, dass zumindest Weißenfels, Holzbüttgen und neu jetzt auch Chemnitz tatsächlich bezahlte Stellen geschaffen haben. Und ich glaube, Bonn auch, also zumindest 4 von den 12 Vereinen, haben zumindest Teilzeit- bis Vollzeitstellen für die Trainer. Das ist natürlich ein guter erster Schritt. Es ist natürlich aber immer noch die Frage, wie wirst du vergütet als Trainer? Also Vollzeitstelle mag das eine sein, aber wenn es eine Vollzeitstelle auf Mindestlohnbasis ist und das Leute sind, die irgendwie ein abgeschlossenes Studium in der Hand haben oder sowas, dann ist natürlich die nächste Frage, ob man das möchte oder ob man das dann eher zwischendurch mal für 2-3 Jahre macht. Also da sehe ich schon ein großes Problem. Gleichzeitig möchte ich den Spieß aber nochmal umdrehen. Ich habe das Gefühl, dass teilweise auch das Angebot nicht so ganz zur Nachfrage passt. Weil die Frage von Andreas Kasche war ja, Trainerworkshops werden angeboten und keiner geht hin. Einige, finde ich, sind auch tatsächlich, also es gab ja jetzt diesen neuen Junior-Floorball-Coach, den Floorball Deutschland ins Leben gerufen hat. Und das finde ich an sich ist eine super, super coole Sache. Wir haben auch überlegt, mit Schenefeld da ein paar Leute hinzuschicken, weil wir ein paar Jugendtrainer haben, die echt ambitioniert sind und die auch echt Potenzial haben und aus meiner Sicht schon einen super, super Job machen. Aber das Ding ist halt über 3 Tage, also Freitag bis Sonntag und es ist in, hier, schieß mich tot, Naumburg, wo momentan ja sehr, sehr viel stattfindet, was Floorball Deutschland ausrichtet. Und jemanden, der gerade quasi noch in den Kinderschuhen steckt, was den Trainerjob angeht, den dann direkt mal oder mehrere von denen dann direkt mal nach Naumburg zu schicken, dafür die Kosten zu übernehmen und sowas, das ist schon einigermaßen doll, sag ich mal.
Ja. Ja.
Also das müsste wahrscheinlich eher so sein, dass man das regional ausrichtet oder sowas. Also vielleicht in Hamburg, in Berlin, in Naumburg, in Kaufering, in Bonn oder was weiß ich. Jetzt einfach mal um die 5 Himmelsrichtungen so einigermaßen abzudecken. Von daher, oder es müsste irgendwie eintägig sein oder Blended Learning, also ein Teil online und ein Teil vor Ort oder was weiß ich. Also bei dem Ding hatte ich das Gefühl, das ist von der Idee her cool, aber in der Umsetzung wird dann nur ein Bruchteil der potenziellen Kandidaten überhaupt hinfahren. Um an der Stelle auch mal wieder ein bisschen Werbung zu machen, was Floorball Deutschland jetzt gemacht hat, ist, es wurde so eine Reihe von Online-Schulungen wurde aufgeschaltet. Gibt's auf der Website, könnt ihr mal kurz nachgucken, findet ihr unter, also direkt auf der Startseite irgendwie so die dritte News oder so, Weiterbildungsangebote im Rahmen der FD-Akademie. Und da gibt's jetzt jeweils am dritten Dienstag eines Monats so kurze Online-Schulungen. Und die, finde ich, klingen tatsächlich auch ganz cool. Also ich lese einmal kurz vor, 20.08. Antizipation im Floorball mit Martin Brückner. 17.09. Zweikampfverhalten in der Defensive mit Kevin Kapfer, 15.10. Raumverständnis im Floorball mit Atte Ronkan und 19.11. Sportpsychologie, Nutzen und Anwendungsgebiete mit Anja Heinz. Das sind alles 4 Workshops, wo ich mir selber richtig gut vorstellen kann, dass ich mich da reinsetze. Wie gesagt, ist online, also mit weniger niedrigschnelliges Angebot kann es fast nicht geben. Kosten 10 Euro pro Veranstaltung, gehen, glaube ich, über 2 Stunden oder sowas in der Richtung. Also sowas finde ich richtig cool. Ich glaube, man muss einfach klein anfangen und das Ganze dann nach und nach ausbauen. Die C-Trainer-Geschichten sind, glaube ich, auch eine coole Sache. Ja.
Joey Jones 918 fragt, individuelles Spielerentwicklungen, wer war früher top und kann heute nicht mehr mithalten? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu erfassen. Es hat natürlich einige Spieler gegeben, die als Nachwuchsspieler hochgeschossen sind und irgendwann haben sie jetzt vielleicht nicht so ganz das Ziel erreicht, aber das liegt einfach daran, dass sich ab und zu mal dann die Prioritäten verschieben, wenn mal Abi vorbei ist oder wenn man dann irgendwie im echten Leben landet. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mich erinnern müsste, ob es jemanden mal gab, der da jetzt irgendwie durch die Decke gegangen ist und plötzlich war er weg. Puh, müsste ich, glaube ich, lange suchen. Fällt dir jemand ein?
Nee, tatsächlich auch nicht so richtig. Ich finde auch, also ich habe immer das Gefühl, wenn man so drüber spricht, wie war Floorball eigentlich noch vor ein paar Jahren? So, dann ist es immer schnell sagt man, klar, die Sportart ist viel schneller als damals und viel physischer als noch irgendwie vor 10 Jahren oder sowas in der Richtung. Das ist immer alles richtig. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wird manchmal tatsächlich so ein bisschen klein geredet, was die Leute damals schon alles geleistet haben. Mm. Also nach dem Motto, alle, die vor irgendwie 10 Jahren Floorball gespielt haben, die würden heute überhaupt nicht mehr mithalten können und die werden heute einfach nur noch die letzten Graupen, so nach dem Motto. Und das ist immer so ein bisschen, wo ich den Eindruck habe, so nee, ganz so krass hat es sich dann sicherlich auch alles nicht entwickelt. Also wenn du jetzt einen Spieler von vor 10 Jahren quasi da rausnimmst und den heute reinwirfst, dann müsste der sich wahrscheinlich ein bisschen anpassen, weil ein paar Sachen schon schneller sind als damals. Aber ich glaube, die meisten würden relativ schnell wieder auf dem Level sein, wie sie vorher waren.
Also ich habe,
bestes Beispiel ist ja, wovon wir vorhin kurz geredet haben. Sorry, ganz kurz noch. Ja. Tim Böttcher ist ja ein super Beispiel, ne? Also der hat ja 2010 oder so schon als wahnsinniger Leistungsträger bei Weißenfels Floorball gespielt in der Nationalmannschaft und der ist heute immer noch einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass der irgendwie zwischenzeitlich auf der Strecke geblieben ist oder sowas. Von daher, also ich habe das Gefühl, ja, die Sportart ist weiter als vor 10, 12 Jahren. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, als wären wir Lichtjahre entfernt. Und alle, die damals Leistungsträger waren, die können heute irgendwie gar nichts mehr oder sowas. Ich habe immer den Eindruck, dass die Diskussion schnell in diese Richtung geht. Und da, finde ich, muss man ein bisschen auf die Bremse treten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich da nur hinzufügen wollte, war, ich glaube, dass sich so ein bisschen diese Leistungsverteilung, diese Qualitätsverteilung verändert hat. Also wenn ich zurückblicke, so 2000, glaube ich, war das 2005, 2006, haben so Leute wie zum Beispiel Wilhelm Wainio in der Liga gespielt oder irgendwann kam mal so ein Eskelinen vorbei. Das waren Spieler, die wären heute immer noch die besten Spieler der Liga. Also die würden heute zu dieser Spitze gehören. Aber wenn wir so ein bisschen diese Qualitätspyramide uns so vorstellen, also diese Spitze oben, ich glaube, die ist jetzt einfach breiter geworden. Also früher hattest du absolute Topspieler, dann kamen gute Spieler, die da irgendwie einigermaßen gut mithalten konnten. Und dann ging es relativ schnell, ging es steil ab. Und du hattest auch Leute, wo du denen wahrscheinlich eine andere Sportart empfohlen hättest. Also das hat es vielleicht damals gegeben. Also es war viel heterogener. Aber die Topspieler und vielleicht auch die Top-Mannschaften, die waren nicht so weit von dem, was wir heute haben. Was wir aber heute haben, ist tatsächlich eine viel höherwertige Breite. Also dass auch die jungen Spieler, die heutzutage nachkommen, das sind Typen, die haben Qualität, die sind ordentlich ausgebildet, du hast eine viel homogenere Truppe und das zahlt letztendlich darauf ein, dass einfach dieses Grundrauschen, also diese Grundqualität der Liga natürlich schon höher ist. Ich glaube, das ist so der unser Unterschied.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, wir sind aber immer noch an dem Fleck, wo wir halt vor ein paar Jahren waren oder vor 10 Jahren oder sowas in der Richtung, dass ein einzelner Legionär, der wirklich gut ist, ein Team halt schon brutal nach oben ziehen kann. Ne? Also das hat sich auch nicht geändert in den letzten Jahren, meiner Ansicht nach.
Ich glaube,
Olli Wiegmann ist ja das beste Beispiel, ne?
Ja.
Also der war natürlich auch ein unfassbarer Spieler, sowohl mit als auch gegen den Ball. Aber was der aus Chemnitz gemacht hat und wie Chemnitz mit und ohne ihn gespielt hat, das waren halt schon krasse Unterschiede.
Also ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, wir hatten das auch mal in einer Folge, wo ich meinte, ich glaube, dass du schon vor 12, 13 Jahren eine Situation hattest, wo du, ich kann mich halt, dieses perfekte Beispiel ist halt Wernigerode, ne? wo sie zwei Finnen hatten, die da durch die Gegend gedüst sind und Tore geschossen haben und Wernigerode war Dritter, Vierter, dann sind sie weg und dann hat Wernigerode jedes Spiel gefühlt 1:20 verloren und ist dann am Ende abgestiegen. Und diesen Unterschied, dass du eine schlechte Mannschaft irgendwie ins obere Drittel hiefst, ich glaube, das kannst du nicht mehr. Also das würde nicht mehr funktionieren. Aber wenn die Mannschaft in ihrer Mitte stark genug ist, und das ist der Fall bei Chemnitz, und du holst dann jemanden solches rein, dann machst du daraus vielleicht sogar einen möglichen Titelkandidaten.
Okay.
Aber diesen ganz großen Sprung, den du früher hattest, ich glaube, den hast du vielleicht nicht mehr. Oder, und das schließt jetzt so ein bisschen auch an diese letzte Frage, die wir heute auch eigentlich hier uns bei diesen Hörerfragen reingelegt haben, und zwar David Reich hatte zwar keine Frage, sondern es war eher so ein Kommentar, dass es eigentlich schon schade ist, dass man so diese Historie des deutschen Floorballs so ein bisschen vergisst. Und er hat da so ein bisschen an dieses Paar Süptag Duchan erinnert. Das waren auch so zwei Knipser, die für Chemnitz gespielt haben. Die haben als Chemnitz auch einmal, wo sie es ins Finale geschafft haben, reingespielt haben, und das war halt immer so ein Süptag läuft irgendwie links ran, spielt einen langen Pass vors Tor und Duchan macht das Tor rein. Und ich glaube, diesen Unterschied, den würdest du so, glaube ich, wie es damals war, glaube ich, irgendwie nicht mehr hinkriegen. Zumindest würde ich das behaupten. Aber noch anschließend jetzt.
Das kann sein, ja. Also du magst recht haben, dass es nicht mehr so krass ist, wie es früher war. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass einzelne Spieler in der deutschen Bundesliga immer noch einen wahnsinnigen Unterschied machen können.
Ja, der Leistungsunterschied zu den Spitzenländern ist halt immer noch groß. Aber jetzt noch vielleicht ergänzend zu diesem Kommentar, den wir jetzt so ein bisschen als Frage reingelegt haben von David Reich. Es ist tatsächlich so, ich hatte vor ein paar Wochen war ich bei irgendeiner Aktion und wir haben darüber gesprochen, da war ein jüngerer Spieler dabei, wobei jünger, er ist glaube ich auch schon wie Mitte, Ende 20, und ich habe ihn darauf angesprochen, ob ihm der Name Andreas Gahlert was sagt. Und ich war, hey, Andreas Gahlert, nee, sagt mir gar nichts. Und das ist, wenn man das jetzt mit einer anderen Sportart vergleichen würde, dann reden wir über jemanden, der im Fußball vielleicht Michael Ballack war. Ja? Also jemand, der Dreh- und Angelpunkt dieser irgendwie Qualität einer Sportart in diesem Land Deutschland, der das irgendwie repräsentiert hat. Und das ist jemand, der ist ja total vergessen worden. Ne? Also der war absolut überragender Spieler. Ob er jetzt viele Sympathiepunkte bekommen hätte, das ist jetzt eben selbst überlassen. Das ist nicht so wichtig. Aber er war in Dienste von SG Hohenmölsen, dann war er Weißenfest, hat er davor gespielt und so weiter und so fort. Überragender Spieler, ist dann auch in die Schweiz gegangen, hat in der Schweiz, ich glaube, das war bei Chur, kann sein, dass es bei Chur war, in einem Jahr, er gehörte zu den besten Torschützen in der ersten Schweizer Liga. Ja, also er war da ganz spitze, irgendwie 30 Buden gemacht. Überragender Spieler, Teil der deutschen Floorball-Historie, ich nenne ihn jetzt nur als Beispiel, der eigentlich in Vergessenheit gerät, ne? Weil wir haben ja nicht wirklich so ein Archiv,
total,
so ein Almanach, wo man sagen könnte, guck mal, das ist der Weg, den wir gehen. Und ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwie an der Vergangenheit kleben. Ich schaue auch lieber in die Zukunft rein. Aber um so ein bisschen zu verstehen, wo man steht und was man vielleicht irgendwie hinter sich hat, haben wir es irgendwie geschafft, uns nach vorne zu entwickeln, muss man letztendlich auch so ein bisschen diesen Blick zurück hinbekommen, um daraus zu lernen und um auch vielleicht sogar so ein kleines bisschen stolz darauf zu sein, was man letztendlich schon geschafft hat. Und ich glaube, vielleicht ist es auch unsere Aufgabe jetzt als Podcast und wenn es dann irgendwann mal etwas lebendigere Fachmedien gibt, vielleicht so ein bisschen diesen Blick ab und zu mal auch zurückzurichten und vielleicht ein paar Geschichten zu erzählen, die es mal gegeben hat und die Leute heute nicht mehr kennen.
Ja, und soll jetzt natürlich nicht nur um Andreas Gahlert gehen, den hat David ja auch nur als Beispiel genannt, aber er war ja auch einer von den ganz, ganz wenigen Spielern, die tatsächlich komplett in Deutschland ausgebildet worden sind und danach in eine Top-4-Liga gewechselt sind und sich da durchsetzen konnten, ne? Also ich glaube, die kannst du immer noch irgendwie ich weiß nicht, ob es an einer Hand, ich glaube, wenn man die Damen mit reinnimmt, braucht man schon zwei Hände, aber ich glaube, mehr brauchst du wirklich nicht.
Ja.
Weil gerade so die Muchas oder auch die Holzbrüder oder sowas in der Richtung, die haben auch alle deutsche Nationalmannschaft gespielt und gerade Frederik Holz war natürlich ein unfassbarer Star.
Ja.
Aber das sind ja auch alle keine in Deutschland ausgebildeten Spieler. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Sondern die haben ja von Anfang an im Ausland gespielt und hatten halt eine deutsche Staatsbürgerschaft. Oder teilweise ja nicht mal das, sondern einfach nur die Spielberechtigung für die deutsche Nationalmannschaft. Von daher, ja. Ich finde tatsächlich, weil du es mit Fußball verglichen hast, ich finde, man kann es tatsächlich besser mit Basketball vergleichen, weil Fußball ist ja schon so relativ homogen in verschiedenen Ländern, ne? Also da gibt's ja viele Top-Ligen. Ich finde immer den Vergleich mit Basketball in der NBA eigentlich ganz cool, weil da ist es ja immer so, es gibt eine Menge Ligen, aber die NBA ist das Nonplusultra und wenn du dich irgendwie durchsetzen willst als Spieler, musst du dahin. Und ich finde, die NBA kann so ein bisschen die Top-4-Ligen repräsentieren. Und wenn man es damit einmal vergleichbar machen will, dann würde ich sagen, ist Andreas Gahlert so ein bisschen vergleichbar mit Dennis Schröder vielleicht, so ganz grob in der Richtung. Also jetzt nicht unbedingt, was den Typ angeht und die der Außendarstellung und solche Geschichten, das glaube ich, verschiedene Typen, aber so in dem Sinne von, wo er ausgebildet wurde und was er dann geschafft hat und solche Geschichten, ja. Ja, und um nochmal einen weiteren Namen zu nennen, der gerade, weil wir von Ausländern gesprochen haben oder Legionären, die einzelne Teams richtig krass besser machen können, Mikko Reuner ist, finde ich, auch so ein Name, der über den deutlich zu wenig gesprochen wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, der Kollege. Ich glaube, der hat nur eine Saison in Weißenfels gespielt oder später nochmal eine. Und das war, glaube ich, einfach einer der besten Spieler, die je in Deutschland gespielt haben. So kleines Fragezeichen. Der hat, glaube ich, in einer Saison irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, 80 Scorerpunkte gemacht oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ich glaube sogar.
Und ich glaube, damals hatte die Liga.
Ja, ich glaube sogar noch mehr. Und er hatte auch davon profitiert, dass, ich glaube, Aki Koskinen hat damals mit ihm mitgespielt. Das war noch ein zweiter Finne. Und die haben sich.
Das kann sein.
Die haben sich insofern gut ergänzt, dass Koskinen war wirklich nur ein Knipser. Also der war, der
konnte. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Koskinen hatte nämlich am Ende irgendwie 40 Tore und drei Assists oder sowas in der Richtung. Und Reuner hatte einfach 80 oder 90 Punkte. Und man muss halt sagen, damals hatte die Liga, glaube ich, noch 8 Teams. Also vielleicht schon 10. Aber ich glaube, als er aktiv war, waren es tatsächlich 8. Ja. Und gerade, ja, wir haben letztens mal wieder in Schenefeld über den besten Spieler gesprochen, der je in Deutschland gespielt hat. Und da wurde relativ viel der Name Anssi Soini erwähnt. Ich finde tatsächlich, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Typen, wenn man einfach mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit blicken würde. Und Mikko Reuner müsste man wahrscheinlich auch erwähnen.
Aber das verspricht auf jeden Fall viel für unsere GOAT-Episode. Die haben wir uns nämlich auch noch vorgenommen. Wahrscheinlich schaffen wir das auch noch in diesem Sommer. Ich glaube insgesamt, wir haben uns ja eigentlich hatten wir so ein bisschen Sorge vor dieser Folge, dass wir nicht so viel vorbereitet haben, aber natürlich brechen wir mal wieder Rekorde, was die Länge angeht, aber ihr wollt es doch nicht anders. Insofern, wir haben euch hoffentlich sehr gut versorgt und wir bereiten schon einiges vor für die nächste Episode, damit ihr im Sommer überhaupt keine Floorball-Pause haben müsst. Und freuen uns eigentlich schon auf den Rest des Sommers.
Genau. Kleinen Shoutout noch. Jan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Witziger Zufall gerade. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr Lust habt und den einen oder anderen Taler übrig, könnt ihr uns gerne unterstützen monetär über steady.de/konterpass. Da gibt's alles, was ihr wissen müsst, könnt ihr eine Mitgliedschaft einrichten und irgendwie Beträge überweisen, wie auch immer, findet ihr alles da. Und parallel zur Folge, während der Aufnahme, ich denke, der Mann wusste nicht, dass wir aufnehmen, aber tatsächlich parallel zur Aufnahme haben wir einen Supporter bekommen. An der Stelle einfach mal Grüße gehen raus an Andreas. Vielen Dank für deinen Support. Ja, und wenn sich jemand...
Andreas!
Genau, und wenn sich jemand Andreas anschließen möchte, ihr seid herzlich eingeladen.
Gut, und ich glaube, hier können wir Schluss machen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Genießt auch ein bisschen die freie Zeit und in ein paar Wochen sind wir zurück.
Unsere nächste Folge kommt raus am 30. August. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.